Podcast, Rückblicks-Podcast. Und damit moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912 der Summit Podcast. Und der geschulte Hörer weiß schon, wenn ich anfange, dann ist irgendwas anders. Und genauso ist es heute auch. Tobi hat privat einiges um die Ohren, deswegen ist er nicht dabei. Deswegen muss ich hier wieder die beste Vertretung dazuschalten. Und das ist Lutz. Moin, Lutz.
Ja, moin. Lukas, moin an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Mal gucken, wie wir das hinkriegen mit vielen technischen Problemen hier im Vorfeld. Schauen wir mal, ob das ein Hörvergnügen wird.
Bin ich auch mal gespannt, weil wir hatten das Problem, dass unser normales Aufnahmesystem über die Ferne, weil du bist ja wieder am Arsch der Welt in Litauen. Wenn ich das so sagen, ich hoffe, das darf ich sagen.
Ja.
Genau, du bist am Arbeiten in Litauen und deswegen, wir nehmen das sonst immer bei Zencaster auf und die wollen jetzt Geld dafür haben, dass man das machen kann. Das war immer ein sehr unkompliziertes Unterfangen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass es funktioniert. Wir nehmen eigentlich über das gleiche Aufnahmesystem auf, wie Tobi und ich das auch machen, nur halt jetzt über zwei Rechner und ich hoffe, das funktioniert genauso gut. Wenn nicht, dann werdet ihr das, was ich jetzt sage, auch nie hören. Von daher ist es eigentlich wieder egal. Aber wir schauen mal und hoffen das Beste, dass das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weil wenn das nicht funktioniert, dann könnte das, dann muss ich dann mal wahrscheinlich eine Nachricht ins Forum und wo auch immer hin machen, dass solche Podcasts dann nicht mehr vonstatten gehen, weil Zencaster möchte 18 Euro im Monat haben dafür, dass man das aufnehmen kann. Was ich ziemlich krass finde, das ist mehr als Podigy will pro Monat. Und das ist dann natürlich schwierig, sag ich jetzt mal. Aber ich hoffe einfach, dass das funktioniert und dass der Hörgenuss genauso hochgradig ist, wie er sonst auch ist. Aber wir hoffen das Beste.
Ja, schauen wir mal, ob sein Hören wir mal wird.
Ja, genau. Rückrundenrückblick, Hinrundenrückblick haben wir ja gemacht und Rückrundenrückblick machen wir eigentlich auch immer, außer wir sind abgestiegen, dann machen wir das nicht. Glaube ich zumindest, dass wir es letzte Saison dann nicht gemacht haben. Aber genau. Wir reden über die besonderen Spiele, positiv wie negativ, über besondere positive und negative Besonderheiten und natürlich über die Spieler, wie sie sich entwickelt haben und alles. Und dann kühlen wir zum Schluss vielleicht noch so, oder nicht vielleicht, dann kühlen wir so den Spieler der Rückrunde und den Spieler der Saison. Mal schauen, wie viele es werden. Und ob wir so einen Moment des Spiels oder der Rückrunde oder der Saison wählen, müssen wir dann spontan mal gucken. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, aber ja, schauen wir mal.
Ja, ich hätte sonst einen. Also ich habe sowohl MVP, Unsung Hero und auch Moment der Saison habe ich quasi, also ich hätte einen, sagen wir mal, oder ich sag mal einen, der vielleicht noch nicht ganz der offensichtliche ist, aber da kommen wir wahrscheinlich gegen Ende dann nochmal hin. Lass uns einigermaßen chronologisch starten, würde ich sagen.
Genau, wir fangen an mit mit den besonderen Spielen und das ist bei, also das positive Heimspiel fängt es bei mir dann an und da gab es eigentlich nur zwei richtige Antworten, in Anführungsstrichen. Aber eigentlich für mich, was so insgesamt mich am meisten gepackt hat, was eigentlich so das schönste Spiel war, was auch spielerisch, das spielt ja auch mit rein, dann gut war über weite Strecken, das war der 3:2 Derby-Sieg gegen den VfB Oldenburg. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass wir zu Hause oder dass wir generell ein Spiel gegen Oldenburg gewonnen haben, gerade auch in der Liga.
War auf jeden Fall ein Highlight. Ich konnte nicht im Stadion sein, das hat mich sehr gegrämt. Auch gerade im Nachhinein beim Wiederschauen oder was heißt Wiederschauen, in der Ferne schauen.
Der Stream war auch scheiße, oder?
Ja, der Stream, ich habe es nicht mehr ganz genau im Hinterkopf, aber ich meine ja. Ich meine, gut, das lässt sich auf viele Heimspiele oder auf viele Spiele generell leider so sagen, aber zumindest was man sehen konnte, war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderes Spiel, auch vom Spielverlauf her, von der ganzen Brisanz im Vorfeld oder auch im generell als Derby.
Ja, wenn ich mich noch komplett, also wenn ich mich noch richtig erinnere, sind wir auch in Rückstand gegangen durch ein sehr kurioses Tor, wo eigentlich die Meppner Hintermannschaft auf ein Foulspiel gewartet hat, aber ich von der Tribüne war schon eher auch sicher, dass er das nicht pfeifen wird. Und da zeigt sich auch mal wieder, dass sowas immer schlecht ist, dass man einfach weiterspielen kann, der Schiri wird schon pfeifen und wenn nicht, dann stehst halt nicht, oder dann steht nicht der Gegner allein vorm Tor und kann dann zum 1-0 einlupfen. Dann hatte ich noch in Erinnerung, dass wir 1-1, nee, oder doch, dass wir das 1-1 gemacht haben durch Christopher Schett noch und dann 2-1 zurückgelegen haben zur Halbzeit und dann, kurz vor dem, oder kurz vor dem, oder nach dem möglichen 3-1, was auch ein Lattenknaller war, dann nochmal aufgedreht haben, 2-2 und das 3-2 vor allen Dingen in der 80. oder 81. Minute so um den Dreh, ein sehr memorabler Freistoß, von dem die Experten sich immer noch nicht sicher sind, war es Benjamins oder war es Suarez. Das Tor wurde, glaube ich, Suarez zugeschrieben, aber auch ein sehr stark getretener Freistoß. Und ja, da waren natürlich die Dämme am Brechen im Emsland-Stadion und auch noch so ein Zeitpunkt, das war ja noch recht früh in der Rückrunde, wo so die Aufstiegs-Euphorie, Aufstiegshoffnung nochmal wieder neu Feuer bekommen hat quasi. Deswegen auch noch ein sehr, sehr besonderes Spiel meiner Meinung nach. Also es hat sehr viele positive Momente vereint. Einen negativen gab es auch. Das Spiel wurde auf einen Mittwoch na, auf einen auf Mittwochabend verlegt, was natürlich gerade für Gästefans ziemlich mies ist, wenn dann ja, vielleicht sogar Urlaub genommen werden muss, hat natürlich nicht davon, die Oldenburger nicht davon abgehalten, dass wir quasi auch einen vollen Gästeblock uns anschauen durften und den Saison oder den Allzeitrekord der Regionalliga Nord haben wir auch geknackt mit 9.621, glaube ich, Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ja, alles in allem sehr besonders mit einer kleinen negativen Note, dass die Polizei dieses Spiel verlegt hat, weil man das nicht auf den Sonntag legen wollte, weil da Karneval war. Tja, absurd, aber so ist das nun mal. Da kann die Polizei ja einfach mal so entscheiden über Köpfe hinweg ist etwas fragwürdig insgesamt, würde es in der dritten Liga wahrscheinlich nicht geben, weil da dann ja auch der Medienpartner ein bisschen was mitzureden hat. Aber naja, in der Regionalliga Nord oder generell in den Regionalligen wahrscheinlich ist die Macht der Polizei da, naja, auf jeden Fall höher und meiner Meinung nach auch diskutabel, weil, naja, schwache Erklärung einfach, das auch dann auf den Mittwochabend zu legen, weil. Ob jetzt auf den Sonntag mehr gekommen wären, keine Ahnung, aber auch gerade für Gäste sollte das doch ein bisschen fanfreundlicher sein, dass man da vernünftig dann anreisen kann und am nächsten Tag oder am gleichen Tag dann auch, ja, also dass man nicht Urlaub nehmen muss dafür, was ja von
Ich
vornherein so
finde es
geplant war.
allein
Weil das
aus
ja
dem
so.
Sinne, aus dem Grunde auch, ich meine, das Polizeithema oder diese Spielverlegungsthema ist ja gerade in der Rückrunde ja auch allgegenwärtig immer wieder gewesen. Ich finde es in jeder Hinsicht einfach auch dämlich, weil, wie du schon sagst, ich glaube, die Hardcore, sage ich jetzt einfach mal, die Hardcore-Leute nehmen sich dann halt eh Urlaub. Und das Einzige, die Einzigen, die es wirklich trifft, sind halt die, ich sag mal so, die Standardfans, die halt einfach nur guten Fußball sehen wollen im Zweifel und die halt aber sich nicht groß damit committen wollen, mit Urlaub nehmen und mit hast nicht gesehen. Und das sind, würde ich jetzt einfach mal so sagen, das sind die tendenziell am wenigsten Probleme machen, generell, weil die halt auch keinen großen Aufwand dafür treiben wollen. Und genau die quasi hält man davon ab, ins Stadion zu gehen, was einfach irgendwie total dämlich ist. Weil ich
Ja, und
glaube,
auch
die.
unnötig einfach. Es war ja
Ja,
unnötig. Ich
genau.
meine,
Richtig.
wenn ein Spiel verlegt wird, weil eins ausgefallen ist wegen Unspielbarkeit des Platzes, alles gut. Aber einfach nur ein Spiel verlegen, weil irgendwo Karneval ist, absurd. Als ob das jetzt auch bei uns so groß gefeiert wird. Ich meine, wenn das jetzt in Köln, Düsseldorf oder so wäre, ich meine, an dem Wochenende wird wohl auch Bundesliga gespielt worden sein, würde ich mal so tippen. Also deswegen, das ist einfach nur absurd. Ja, ich glaube. Ja, es trifft eigentlich alle. Also gerade die sich dafür Urlaub nehmen mussten. Und ja, gut, mich hat nicht getroffen, weil ich bin ja in Meppen und konnte dahin und alles. Das war jetzt keins, aber trotzdem muss man sich einfach, ja, darüber muss man. Wir reden eigentlich viel zu viel über diesen positiven Punkt. Dieses Spiel, also das besondere Spiel im positiven Hinsicht, und jetzt reden wir die ganze Zeit negativ über die Polizei, ist wahrscheinlich auch schon alles gesagt, von daher lassen wir es einfach mal. Insgesamt sollte dieses Spiel dann trotzdem lieber positiv in Erinnerung bleiben. gerade.
Ja, es war ja auch in jeder Hinsicht positiv. Ich meine, man geht quasi mit der ersten Minute oder ganz frühen Führung, liegt dann, ich sag mal, ärgerlich zurück durch diese Aktion, wo man halt einen Foul ja gegeben kriegen will, kriegt dann den Nackenschlag quasi, dass man dann, ich glaube, kurz vor der Halbzeit dann in Rückstand geht, muss dann ja mit dem Rückstand in die zweite Hälfte gehen und kommt dann halt noch erstmal zurück und schafft es dann kurz vor Schluss durch dieses, ich sag jetzt mal, Freistoß-Ei da irgendwie, der halt irgendwie einschlägt, ob jetzt mit Hilfe oder ohne von Suarez. Wird am Ende nie geklärt werden wahrscheinlich, aber ist ja auch völlig egal.
Du hast recht, wir sind ja selber in Führung gegangen, stimmt, das habe ich dann falsch in Erinnerung gehabt. Ja, stimmt. Nee, ja, das unglückliche Gegentor war das 1:1, vollkommen richtig, ja.
Genau, aber man schafft es dann halt kurz vor Schluss noch, den Sieg zu erzielen, den Siegtreffer. Und hatte dann nochmal eine ganz spezielle Dynamik. Ich meine, klar, gerade im Derby ist es nochmal schöner, quasi zurückzukommen und dann quasi den Siegtreffer so kurz vor Schluss zu machen, dass quasi der Jubel quasi auch über den Schlusspfiff hinaus noch trägt, hat natürlich nochmal was ganz Besonderes. Und wie gesagt, das gerade im Derby ist, ja, hat das Ganze auf jeden Fall zum Highlight gemacht, abgesehen davon, dass es halt auch Oldenburg war.
Ja, genau. Ja, beim also Honorable Mention habe ich jetzt für die positiven Heimspiele keins, auch wenn man natürlich über den 2:0-Sieg gegen Lohne sprechen kann im Landespokal. Sollte natürlich nicht unter den Tisch fallen. Ein sehr gutes Ergebnis, ein Landespokalsieg, die DFB-Pokalteilnahme, das sind alles die positiven Dinge. Die negativen Dinge waren 80 Minuten Fußball und oder 70. Aber gut, da haben wir auch schon lange noch drüber gesprochen und jeder weiß es, von daher ist das, und das ist auch noch etwas präsenter wahrscheinlich als das Oldenburg-Spiel. Mir ja scheinbar auch nicht mehr, wenn ich schon jetzt das Ergebnis nicht mehr richtig rekonstruieren kann. Aber ja, ich habe jetzt mal freigelassen. Deswegen kommen wir zum Negativen.
Hast du noch eins? Ja, ja, ja. Ja, also ja. Ich würde tatsächlich das Landespokalspiel vielleicht noch mal erwähnen, weil das, ich sag mal, jetzt auch wieder bei mir speziell, ich war wieder auswärts. Zu dem Zeitpunkt war ich glaube, ich war in Japan zu dem Zeitpunkt, wenn ich muss eigentlich gewesen sein, weil ich konnte das Spiel nicht live gucken.
Stimmt, ja.
Genau, das war mein Rückflug. Ich war im Flieger quasi zu dem Zeitpunkt und wollte es mir dann bequem danach angucken. Hab also schlauerweise alle Push-Nachrichten, alles ausgestellt, dass ich auf keinen Fall informiert werde. Hab auch jedem Bescheid gesagt, bitte nicht schreiben. Geh dann auf YouTube, weil ich dachte, ja, das Spiel wird auf YouTube übertragen. Das heißt, es ist auch safe, ne? Man will nicht gespoilert zu werden. Und guck dann das erste Ergebnis. Und da hatte zu dem Zeitpunkt der NFV netterweise das Spiel und die Pokalübergabe gesplittet. Und habe mir dann erstmal die ersten 2 Minuten angeguckt und dachte, warum geht denn das Spiel nicht los? Und habe dann gesehen, okay, jetzt wird gerade der Sieger geehrt, danke. Wusste also, dass wir gewonnen haben und habe mir dann das Spiel angeguckt. Und ich sag mal so, dieses miese Spiel, wirklich sehr, sehr miese Spiel, wo wir auch eigentlich hätten verlieren müssen, so wie die ganze Dynamik und die Chancen und alles war, hat sich sehr, sehr anders geguckt, glaube ich, so im Nachhinein, nachdem wir darüber gesprochen haben, hat sich sehr, sehr anders geguckt, sage ich mal, wenn man weiß, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich meine, klar, ich vermisse so ein bisschen diese Dramatik, die einem halt ja auch das Oldenburg-Spiel gegeben hat, dadurch, dass man halt diesen Siegtreffer vielleicht ein bisschen glücklich, ein bisschen unerwartet dann am Ende war. Gibt natürlich so im für das Gefühl, für den Jubel eine eigene Note. Aber wie gesagt, wenn man weiß, dass man gewinnt, hatte dieses Spiel eine sehr, sehr eigene Note. Es war sehr, sehr eigen in dem Sinne, so beruhigend dieses Spiel zu gucken und dann zu wissen, oh ja, die Chance, wo wir angelaufen werden, ja, Pünkt wird den schon irgendwie halten oder wird schon irgendwie daneben gehen, weil wir werden am Ende gewonnen haben. Ja, hatte auch irgendwas. Ich meine, ich hoffe, das wird nie wieder vorkommen, dass ich ein Spiel so gucken muss. Aber ja, die Dynamik war dann doch irgendwie besonders in dem Sinne. Deswegen dachte ich, würde ich das gerne, auch wenn es natürlich ein sehr, sehr eigenes oder persönliches Problem in dem Sinne ist, dachte ich, ja, erwähne ich da nochmal, weil, wie gesagt, der YouTube-Kanal, der aus irgendeinem Grund zu dem Zeitpunkt, vielleicht war es auch live, dass sie übertragen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, auf jeden Fall wurde ich, obwohl ich alles quasi unternommen habe, gespoilert und ja, wie gesagt, das Spiel dann zu gucken war dann anders. Aber wie gesagt, da wir ja gewonnen haben und da ja auch alles da mit DFB-Pokal dahinter hängt, überwog die Freude über den Sieg natürlich, den kurzen Ärger, dass ich halt gespoilert wurde. Aber ja,
ja, zu Recht.
War besonders.
Ja, zu Recht. Kann ich nachvollziehen. Ja, hat so ein bisschen How Met Your Mother Vibes. Es gibt ja eine Folge, wo die auch versuchen, den Super Bowl nicht zu gespoilert bekommen, sozusagen. Und am Ende schafft es dann auch niemand gefühlt. Und dann gucken die das auch. Die können sich nur nicht mehr an Sieg
erinnern. Bei denen, glaube ich, wenn ich recht entsinne, weiß dann keiner vom anderen, dass sie gespoilert wurden, ne? War das nicht irgendwie so?
Nee, ja, zum Schluss weiß es jeder, weil Barney sich drüber aufregt quasi, weil der ja gewettet hat quasi. Und dann gucken die das alle in dem Bewusstsein, weil sie alle wissen, auf wen Barney getippt hat, wissen aber am Ende nicht mehr, wer gewonnen hat und wie das Spiel ausgegangen ist. Also das ist ein kleiner Unterschied.
Okay. Ich hatte das jetzt irgendwie so in Erinnerung, dass die alle unabhängig und unterschiedlich gespoilert wurden und dann aber keiner dem anderen, also keiner der Gruppe sagen wollte, oh, ich weiß es schon. Und
und Barney. Egal, genau. Kommen wir dann zum negativen Heimspiel und das ist eigentlich auch relativ easy, weil es gibt eigentlich nur ein Spiel, was wir verloren haben und das ist das 3:4 gegen den FC St. Pauli. Auch ein sehr interessantes Spiel, wenn man so rückblickend betrachtet, weil wir haben 3 Tore gemacht, auch keine Ahnung wie, eigentlich so richtige Torchancen hatten wir nicht. Also ist das alles ein bisschen irritierend, dass es dann trotzdem noch so ein knappes Ergebnis war, weil St. Pauli in dem Spiel schon deutlich überlegen war. Und das war auch so ein bisschen der letzte, ja, realistisch betrachtete Punkt, wo wir dann, als wir da verloren haben, als es klar wurde, okay, Aufstieg können wir abhaken. Natürlich versucht man da immer noch bis zum Schluss dran zu glauben, aber realistisch, wie gesagt, betrachtet, war das da vorbei danach. Aber hatte auch sehr, sehr viele, ja, krasse Momente, also unsere Konteranfälligkeit wurde da quasi aufs Beste. Ich glaube, alle 4 Tore waren nach Kontern, nach Umschaltmomenten. Und wir dann auch innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, dann auf 3:3 ausgeglichen, nachdem es 3:1 stand. Das Spiel eigentlich wie schon immer entschieden war, aber den SV Meppen darf man oder durfte man diese Saison eigentlich nie abschreiben, vor allen Dingen nicht in der Rückrunde. Deswegen war es dann 3:3. Eine rote Karte für Lars Bitt und einen St. Paulianer. Und dann sozusagen in der 95. Minute hast du dann das Gegentor gekriegt. War alles sehr, sehr kurios und naja, ein insgesamt relativ schwaches Spiel. Mit einem Unentschieden hätte man, glaube ich, ganz gut leben können. Da hätte man die Chance noch so ein bisschen mehr am Leben erhalten und so. Aber naja, gut, solche Spiele hast du auch dann gehabt. Und war die einzige Heimniederlage, auch die einzige Heimniederlage unter Adrian Alipur. Von daher, ja, gibt Schlimmeres. Wenn man nur ein Spiel zur Auswahl hat, dann sagt das eigentlich schon über die Saison genug aus.
Ja, weil es war so ein bisschen wie das Halle-Spiel, wenn ich mich recht entsinne, wo man eigentlich drauf und dran war, nachdem man einen mehrtorigen Rückstand gedreht hat oder aufgeholt hat, bei dem man dann noch drauf und dran war, den Siegtreffer zu machen und dann mit der letzten Aktion dann doch noch verliert. Ja, es war sehr, sehr, also hauptsächlich war es einfach ein bitteres Spiel. Ich weiß nicht, also in dem Sinne negativ, klar, Ergebnis, aber hauptsächlich war es das Ergebnis, glaube ich, was so.
Ja, das Spiel war auch nicht gut.
Ja, gut, das Spiel habe ich so ein bisschen verdrängt. Ich weiß nur noch, wie du sagst, ich weiß nichts mehr, außer dass wir halt einen Rückstand aufgeholt haben.
Ja, und vier, wir dann noch... vier Kontergegentore, schon krass.
Okay, ja.
Ja gut, aber na, hauptsächlich vielleicht auch negativ, weil das Problem war, dass wir danach quasi so die Chance auf den Aufstieg, quasi das Oldenburg-Spiel war ja so das, die Chance, da waren wir ein Punkt hinter Hannover, was die Chance dann wirklich, oder was dann wirklich gezeigt hat, wir sind wieder da, mit uns ist zu rechnen, und das St. Pauli-Spiel hat dann eher gezeigt, ja, das war's jetzt mit dem kurzen Hoffnungsschimmer sozusagen. Aber gut. Ja, ich habe dann, wir würden dann zu auswärts kommen. Da habe ich überlegt, welches positive Spiel kann man dann nehmen, weil wir waren auswärts tatsächlich insgesamt nicht ganz so gut. Ist ein bisschen absurd, weil wir ja zum Schluss eigentlich auch fast alles gewonnen haben. Aber ich habe positiv genommen das Auswärtsspiel beim Bremer SV. Aus mehrerlei Sicht. Erstens, also am wenigsten von der spielerischen Sicht her, wobei das eigentlich noch eins der besseren Auswärtsspiele war. Aber auch da lange 0-0, dann also so ein typisches Drücken. Also haben wir eigentlich über fast 90, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eigentlich über den Großteil des Spiels eigentlich sehr überlegen. Und auch, ich meine, Bremer SV hatte, glaube ich, auch ein, zwei Chancen. Aber insgesamt waren wir doch deutlich überlegen und hatten dann auch, als es 1-0 gefallen ist, hatten wir da quasi das Spiel so in der Hand, und die Dominanz hat sich dann ja in diesem Tor wieder gespiegelt, obwohl es ein knappes Ergebnis war. Insgesamt aber ein sehr, sehr verdienter Sieg. Aber so was drumherum war. Also das war, glaube ich, auch das erste Auswärtsspiel in der Rückrunde. Es war ein voller Gästeblock. Die Sicht war nicht ganz so gut, muss man dazu sagen, aber eine coole Choreo wurde gemacht. Und auch nochmal Lob an den Bremer SV, weil das Spiel habe ich mir auch noch im Real Life angeguckt, weil das auch eine sehr gute Streaming-TV-Übertragung hatte. Also da wurde von zwei Kommentatoren waren da, die auch mal Statistiken rausgehauen haben, Zeitlupen eingeblendet haben und keine KI-Kamera, sondern halt auch ja, zwei Kameras, Menschen. Eine, die immer auf den Menschen, genau, Menschen, die gearbeitet haben, ja. Und eine Kamera war auf den Gästeblock gerichtet, da konnte man dann die Choreo sehen, das war super. Und ja, insgesamt eine der besseren Übertragungen und deswegen auch noch positiv in Erinnerung, weil da sehr, sehr viel gestimmt hatte, auch so vom Drumherum.
Ja, ich würde auch sagen, das Drumherum hat das Spiel auf jeden Fall zu was Besonderem gemacht. Klar, die Choreo, wie du schon sagst, die Choreo war grandios. Ja, dann sag mal, im Block war die Sicht durch die Fahnen wirklich etwas schwierig, dass man immer so ein bisschen erahnen musste oder an den Reaktionen erlesen musste, ob eine Aktion jetzt positiv oder negativ lief. Aber ja, wie du schon sagst, die TV-Übertragung oder die Internetübertragung war so professionell, dass das Real-Life-Gucken dann auch nochmal sehr viel Spaß gemacht hat dann.
Genau. Ja, und du warst auch mal auswärts da. Deswegen, das ist auch mal ein wichtiger Punkt für mich immer.
Richtig.
Genau. Man könnte jetzt auch sagen, ja, wir haben doch 5-0 bei Kiel gewonnen oder so. Das kann man ja auch nehmen. Ja, kann man auf jeden Fall. Ich war nicht da. Deswegen dann, wenn man das nur im Nord-TV-Stream guckt, dann verliert das natürlich an seiner Magic, und solche Spiele würde ich dann halt nicht rausnehmen, weil da muss schon ein sehr besonderes Spiel sein, dass ich einem, aber das kann eigentlich nicht, dass ich ein Streaming-Spiel, ein Ligaspiel oder ein Stadionspiel vorziehe, aber will ich nicht ausschließen, dass das vielleicht mal vorkommen sollte, aber in diesem Fall war es eigentlich klar, dass ich da auch vor Ort sein musste. Genauso wie auch beim negativen Spiel. Das war das 0-2 oder also unser 2-0-Sieg gegen Norderstedt. Das ist ein bisschen ein Paradox, dass ich da bei negativen Spielen nehme, was wir 2-0 gewonnen haben. Allerdings muss man einfach sagen, das war mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich in der Rückrunde gesehen habe von unserem SV-Mappen, dass wir das 2-0 gewonnen haben. Ja, ist halt so. Aber trotzdem muss ich sagen, dass das spielerisch doch eins der deutlich schlechteren war, also nicht nur deutlich, also ja, eins der deutlich schlechteren war, und daher habe ich das hier bei negativ aufgeschrieben, obwohl wir gewonnen haben und obwohl wir ja auch schon ein paar Spiele auswärts verloren haben, aber für mich war eigentlich klar, Norderstedt muss einfach erwähnt werden, so in der negativen Highlight-Liste in Anführungsstrichen, weil, ja, es war kein gutes Spiel. Wir haben es gewonnen. Cool, auf jeden Fall. Und ging, ja, zum Schluss konnte man fast sogar sagen, die letzten 20 Minuten oder 10, 15 Minuten waren wir tatsächlich auch besser. Aber boah, was da an Chancen liegen gelassen wurden von Norderstedt und wie schlecht wir da insgesamt waren im Ausspielen von Chancen in der Verteidigung. Wobei Verteidigung geht tatsächlich sogar noch, obwohl wir viele Chancen zugelassen haben, aber trotzdem alles, es passte sehr viel nicht und deswegen muss das einfach mal als negativen Moment erwähnt sein.
Ja, ich würde noch ein Spiel erwähnen wollen, wo ich nicht genau weiß, was so halb positiv, halb negativ ist oder dreiviertel negativ vielleicht, was auch erstmal eine große Posse um Verlegung vor sich hatte. Das war nämlich das Spiel gegen Kiel oder in Kiel. Ja,
sehr gut.
Ja. Was auch gefühlt 15 Mal verschoben wurde. Und dann irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, mittwochs 13:30 oder so, kann das sein?
Irgendwie ja, 13 oder 14 Uhr habe ich so im Kopf, genau. Ja,
genau, mittags auf jeden Fall dann irgendwie stattgefunden hat. Das war erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt war dann noch, dass der Zweitliga-Kapitän in der Liga gelb gesperrt war, in der Regionalliga, aber spielberechtigt war, dann noch ein Tor macht.
Wie auch, Philipp Sander, der jetzt nach Gladbach geht, zu Borussia Mönchengladbach, also die erste in der Bundesliga, genau, ja.
Ja, auf jeden Fall, wo wir dann auch am Anfang hoch unterlegen waren, muss man einfach so sagen. Aber wir es dann trotzdem noch mit Kampf und auch mit Einsatz und auch mit einer sehr guten Leistung dann es geschafft haben, das Spiel immerhin noch zu drehen und immerhin mit einem Punkt, also mit einem 3:3 nach Hause zu fahren. War dann doch ein bisschen nach der ganzen Posse da drumherum, war das wenigstens etwas. Also wenigstens hat Kiel das Ding nicht gewonnen. Das war so ein bisschen richtig. So, dass das, was ich da noch positiv rausziehen würde, obwohl fast alles quasi drumherum negativ war. Ich meine, die Fans, genau das ist nämlich auch noch so ein Punkt, die harte Fanschaft, die war natürlich trotzdem da. Und das würde ich auch nochmal als
150, glaube ich, sogar, also recht viel sogar. Also 100 bis 150 Leute waren, glaube ich, da. Was echt überragend ist. Das muss man auf
jeden Fall nochmal positiv hervorheben, was wir für Hardcore-Fans haben, ist einfach krass. Ja. Und obwohl da ja, wie gesagt, so viel Knüppel zwischen die Beine geworfen werden sollte, muss man das auch nochmal hervorheben.
Ja, wirklich. Absolut, vollkommen richtig. Man sagt ja immer über manche Fans, die gehören nicht in diese Liga, sondern müssten eigentlich eine Liga höher sein. Aber ich meine, bei Dresden sagt man es ja auch immer, aber da hauptsächlich nur, weil es viele sind. Aber bei uns halt würde ich das nochmal hervorheben wollen, was genau die Knüppel, die du gerade gesagt hast, vollkommen richtig. Da wird ein Spiel mehrmals verlegt und dann auf so eine unchristliche Zeit verlegt, dann wird gedroht mit Geisterspielen und so völlig wegen Sachen, die mindestens 30, 40 Jahre her sind, von denen keiner, der jetzt im Block steht, wahrscheinlich damals beteiligt war, aber naja, vorverurteilt wird man halt immer noch und von daher ist das einfach einfach wirklich hoch anzurechnen, was unsere Ultras da auf die Beine stellen und generell eigentlich auch die ganzen Fans auch abseits, es gibt ja dann auch manche, die jetzt nicht bei allen Spielen dabei sind und so, aber trotzdem, dass wir einfach einen Zuschauerschnitt von über 100.000 haben, das da ja auch nochmal erwähnt, ist einfach überragend und wenn du da nur guckst, also wer in dieser Liga...
Gesamtzuschauerzahl von über 100.000, nicht im Schnitt, aber ja, wir arbeiten dran.
Im Schnitt, ja gut, bin ich mal gespannt, was ein Stadion dafür notwendig wäre, aber gut, schauen wir mal.
Ich habe gehört, wir ziehen jetzt ins Camp Nou um.
Ja, genau, das Neue dann. Also da wird, glaube ich, ja auch wahrscheinlich dann 100.000 oder so Platz sein oder was weiß ich. Genau. Ja, aber gut, dass du es noch erwähnt hast. Kiel 2, auf jeden Fall richtig. Hat er auch für die eine oder andere, ich sag mal, Spielordnungslehrung gesorgt bei dem einen oder anderen, vor allem bei mir, weil ich ja auch mich da bei Facebook und Twitter, glaube ich, so drüber aufgeregt habe, dass der SVM da bitte Einspruch einlegen soll, weil das ja nicht mit rechten Dingen zugeht. Naja, da merkt man dann aber auch, dass NFV und NFV was anderes sind. Das andere ist der Niedersächsische Fußballverband, das eine ist der Norddeutsche Fußballverband. Das sind alles ein bisschen unterschiedliche Sachen, da kann man mal durcheinander kommen. Und von daher, naja. Da kann ich es dann noch verstehen, dass dann kein Einspruch eingelegt wurde. Bei einer anderen Sache kann ich es nicht verstehen. Da kommen wir dann aber später noch zu. Dann kommen wir erstmal zu den Honorable Mentions, positiv wie negativ. Das erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, war das 1-2 Niederlage gegen Hannover 96-2. Bis auf ja das Ergebnis und auch so, ich sag mal, die unschönen Ereignisse nach dem Spiel, eigentlich ein okayes Spiel, wo wir 1-0 in Führung gegangen sind, dann bitter 2-1 verloren haben, auch durch fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen dann ein 2-2 zurückgepfiffen worden ist und kein Elfmeter bekommen, der ganz klar fällig war. Also da wäre ein Unentschieden mehr als verdient gewesen und das war auch noch so eine Niederlage, wo man aber auch gemerkt hat, da waren wirklich Platz 1 und Platz 2 haben gegeneinander gespielt und das ist wirklich wahrscheinlich das spielerisch beste Spiel in der Regionalliga Nord-Saison gewesen. Und deswegen wollte ich das mal erwähnt haben. Auch insgesamt gab es noch eine schöne Aktion von den Ultras, die erstmal eine investorkritisches Banner gezeigt haben, auch ein bisschen verteilt haben, so von wegen, warum Investoren der DFL blöd waren oder blöd sind. Ein paar Tage später ist es ja auch gekippt worden, diese Schwachsinnsidee. Und generell auch ein volles Stadion. Es waren auch die Hannover 96 Ultras da. Das ist dann Fluch und Segen zugleich. Aber voller Gästeblock und ein relativ voller Heimblock. So will man ja Fußball haben. Das gibt's in der Regionalliga Nord nicht. Dann ein gutes Spiel insgesamt. Aber ja, wie sich dann die Hannover 96 Fans, will ich nicht sagen, Chaoten da benommen haben, das ist dann eher der negative Punkt an diesem Spiel, neben dem Ergebnis natürlich. Aber erstmal das eigene Kassenhäuschen stürmen, weil man ja umsonst rein will, wo man auch das Recht dazu hatte, wenn man sich denn vorher anmeldet, was man dann halt nicht gemacht hat, dann ist man halt auch selber schuld. Und die Aktion gegen Last Bit, aber da komme ich gleich noch zu, von daher das nur eben kurz erwähnt, das machen dieses Spiel zu negativen, auch zu negativen, zum negativen Auswärtsspiel, also positiv und negativ in einem Ding. Ja.
Ja, ich meine, dass die Fans ein bisschen oder die Ultras, ja, ich kann es so ein bisschen schlecht einschätzen, weil ich Hannover in der zweiten Liga natürlich nicht verfolge, aber ich sag mal, man hat ja auch im Relegationsrückspiel gesehen, dass, ja, wie soll man das sagen, dass die Hannover-Fans nicht die besten Gewinner sind, sage ich mal. Man kann gewinnen, man kann sich freuen, aber man kann auch mit Stil gewinnen und das haben die auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass das nicht die Stärke von den Hannover-Ultras ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil man denkt, ja komm, ist nur die zweite Mannschaft, da können wir uns mal daneben benehmen. aber ja, es war auf jeden Fall, ja.
Wie man so hört, machen die das, wie man das hört, wie man so hört, machen die das bei der ersten auch. Okay, aber was mich aber irritiert ist, also von denen, die im Stadion dann im Relegationsrückspiel war, da waren ja, weiß ich nicht, 20.000 oder so, was ja natürlich cool ist, so eine große Kulisse, aber dann gab es ja auch noch Platzsturm und so, wo ich mich dann aber frage, von denen war niemand bei irgendeinem Spiel, außer vielleicht ein paar war wirklich bei dem Mappenspiel. Aber keiner von denen unterstützt die zweite Mannschaft. Und dann Platzsturm? What the fuck? Ich meine, wenn Leverkusen jetzt seit 100 Jahren mal oder zum ersten Mal deutscher Meister wird seit 100 Jahren, verstehe ich das, dass da Freude auf dem Platz ist. Oder wenn wir aufsteigen oder als wir aufgestiegen sind gegen Mannheim, Platzsturm total legitim. Und selbst wenn Hannover 96 irgendwann mal aufsteigen sollte, was unwahrscheinlich ist, kann ich das verstehen, dass man da am Platz steht. Aber bei der zweiten Mannschaft, von denen, wo einfach niemand von denen jemals im Stadion bei der zweiten war, wenn die gegen Kilia Kiel oder so gespielt haben oder gegen Weiche Flensburg. What the fuck? Einfach nur Platzsturm des Platzsturms wählen? Was ist das für ein Bullshit? Ja, also
ich glaube einfach
Katastrophen. Also einfach nur, das ist sowas wie Fußballtourismus. Das ist so wie Influencer, die Videos machen im Stadion. Wird ja auch gehasst von manchen Leuten. Aber genau das ist das doch. Einfach nur Event. Einfach auf den Platz laufen.
Genau das ist es.
Ja. Absurd. Ja, und solche Leute verurteilen dann andere, finde ich, das Finde ich dann schwierig. Und dann, ja, was du meinst, natürlich, dass sie noch zu dem Würzburger Block gegangen sind und da dann, ja, den gezeigt haben. Genau, provoziert haben und alles. Genau, das ist das.
Ja, immerhin haben sie nicht mit Senf geworfen.
Ja, richtig. Ja, immerhin, genau. Ja, ich habe noch Blau-Weiß-Lohne, das 0:0 gegen Blau-Weiß-Lohne aufgeschrieben. Da auch weniger das Spiel insgesamt, so die Anreise war schön, es gab ein Autokorso, es war auch wieder eine Aktion von den Ultras, so mit auch mit so einer Autofahne und so. Das war cool, dass man dann dem Mannschaftsbus hinterhergefahren ist in einem großen Korso. Und im Stadion war es cool, da den einen oder anderen noch getroffen und über den Podcast ein bisschen gequatscht, über den SV Meppen und so. Das war eine coole Atmosphäre, auch eine coole Choreo natürlich in Ehren des Autokorsos und so. Ja, das Fußballspiel war nicht so gut. Ich habe mal ein Fischbrötchen gegessen, das war auch noch ganz nett.
Ich habe gerade überlegt, als ich das auf der Liste gesehen habe mit Honorable Menschen, habe ich gerade überlegt, was ich da verpasst habe. Aber gut, ja, genau das, was du jetzt alles aufzählst, genau das habe ich verpasst.
Du hast ja nur das Spiel gesehen.
Ich habe nur das Spiel gesehen, genau. Deswegen,
ja, das war scheiße, muss man sagen. Also da war Lohne auch wieder deutlich näher an einem Sieg dran als wir. Auch noch eine lächerliche rote Karte gegen Sander van Looy gegen Ende. War alles schon, naja, spielerisch nicht so, genau. Deswegen natürlich logisch, dass du das dann nicht weißt und nicht wertschätzen kannst.
Klar, du hast es danach natürlich uns erzählt. Aber ja, das war mir jetzt natürlich nicht mehr so präsent, dass das in dem Spiel war. Ja. Aber klar, wenn man das selber erlebt, dann brennt sich sowas natürlich ein und ja, sehr cool.
Ja. Ja, das waren so die besonderen Spiele. Natürlich gibt's noch viele, die man nennen kann. Jeder ist da natürlich ein bisschen, was vielleicht, wenn ich jetzt genauer drüber nachdenken würde oder mir alle Spiele nochmal genau angucke und was da alles war, würde ich vielleicht denken, ach ja, genau, das hätte man auch aufsagen können. Aber gut, dann würden wir wahrscheinlich noch morgen hier sitzen und das muss ja auch nicht sein.
Ja, kommen wir dann zu. Wir haben besondere Highlights uns rausgepickt und ja, jeder, der sein Highlight vermisst, kann das ja auch gerne in den Kommentaren mal
kundtun, genau.
was für ihn das Spiel oder ein besonderes Spiel war und warum.
Richtig. Genau, kommen wir dann zu unseren positiven Besonderheiten und negative dann noch, aber erstmal die positiven natürlich. Da habe ich als erstes aufgeschrieben, schlechte Leistung, gute Ergebnisse im Endspurt. Also wir hatten ja zwischendurch auch noch eine kleine Krise, die wird vielleicht gleich auch nochmal erwähnt werden. Aber gerade zum Ende hin, wo wir einfach jedes Spiel gewonnen haben und man sich hinterher doch ab und zu mal am Kopf gekratzt hat und sagt, wie? Norderstedt zum Beispiel, Flensburg. Alles so Sachen, wo... Und du hast auch gefühlt alle Spiele zu null gewonnen. Also da guckst du dann einfach so drauf und denkst dir so, was labert der Mann denn da? Das sind 5 Siege sozusagen, die letzten 5 Spiele und davon ein Gegentor oder so. Und da ist alles immer so... Also da fragt man sich dann, was will der Mann? Aber genauso wie ich in der Abstiegssaison die Hinrunde eigentlich noch recht positiv fand, weil wir da eigentlich ganz gut gespielt haben, aber halt die Spiele verloren haben, ist es so rum, ist es jetzt genau umgekehrt. Ich meine, ist mir lieber tatsächlich. tatsächlich gewinne ich lieber und spiele schlecht als umgekehrt. Aber ja, ist halt doch immer so eine Sache, weil muss man trotzdem mal erwähnen, dass dann halt irgendwie auch, ich meine, wenn du glücklich gewinnst, und daraus die Lehren ziehst und dann halt das Spiel dann oder eine Woche später dann anders auftrittst, ist es ja super eigentlich. So ist es dann, naja, eigentlich recht häufig auch mit Glück zu erklären und einem Julius Pünd.
Ja, also mit Glück, Pünd und halt oder generell individueller Klasse, die hatten wir sowohl vorne als auch hinten, die uns dann, ja, ich sag mal, in beiden Richtungen quasi dieses Quäntchen so beschert hat. Also sowohl das Quäntchen weniger Gegentore als auch das Quäntchen mehr Tore.
Ja, stimmt, klar. Jansen und Schepp seien dazu auch erwähnt, natürlich, die ja dann auch immer zur richtigen Zeit geknipst haben, quasi. Das ist vollkommen richtig, ja.
Da ist genau das war halt der Unterschied, würde ich sagen.
Ist jetzt eigentlich, also da die Saison vorbei ist, kann man das einfach abhaken. Das sind halt Sachen, da kannst du jetzt nicht drauf aufbauen für den Saisonstart, weil da sind die Karten aber komplett neu gemischt, weil wir auch zum Teil andere Jungs auf dem Platz stehen haben. Musste aber nur erwähnt werden, weil ich finde halt schon, dass das schon ein bisschen kurios war, aber das ist halt nur für, also für, ich sag mal, für euch, die ihr das hört, Ihr werdet ja wahrscheinlich ähnliche Spiele gesehen haben wie wir. Ab und zu gibt es natürlich immer so Meinungsunterschiede, aber für, ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal in ein paar Jahren guckt oder auf die Saison guckt, guckt man einfach so drauf und denkt sich, oh ja, Hinrunde ein bisschen schlechter gewesen. Die Rückrunde war ja auch besser als die Hinrunde, so insgesamt. Punkte technisch, Punkte Ausbau. Ich glaube, wir sind sogar auf Platz 1 in der Rückrundentabelle, auf Platz 2. Und von daher, da guckt man, ja, ja gut, super Aufholjagd hat nicht ganz gereicht. Aber naja, es ist halt auch noch so ein bisschen die B-Note und die stimmt halt nicht so ganz. Aber naja. Gut, kommen wir zum zweiten Punkt.
Ja, bis auf jetzt Norderstedt, also dass wir so richtig schlecht waren, war jetzt auch nicht so oft der Fall.
Ja, Flensburg aber, ja, war genau mal, so ein Punkt.
Ja, es ist, also ich sag mal so, wir hätten mit, es wären viele Saisons gewesen, sei jetzt mal, wo wir mit weniger Punkten rausgegangen wären. Das ist natürlich
ja, klar.
Richtig. Und das müssen wir, also da, wie du schon sagst, da muss man jetzt halt die Lehren draus ziehen, wie man da halt solche Mannschaften halt anders bespielen kann.
Ja, ich denke, so schätze ich Adrian und Putti auch wohl ein, dass die das genauso machen. Erik wird einfach sagen, ja, Pünd hat gehalten, was zu halten war, ich muss nichts ändern. aber ich glaube, die werden auch schon die Lehren daraus ziehen und vielleicht dann, genau wie du sagst, es sich dann ein bisschen anders einstellen auf Gegner. Weil das ist halt so, dass wenn der glorreiche SV Meppen kommt, dann spielt eine Mannschaft halt anders. Du kannst dich halt nicht irgendwie darauf einstellen und sagen, hier, die haben letzte Woche so gespielt, gegen uns werden die ähnlich spielen. Nee, es ist wie ein Pokalspiel für viele, dass du dann halt in dem einen Spiel 100% gibst, in dem anderen Spiel aber 120% und anders spielst. Und so, ja, ist halt schwierig, sich da auf sowas auch einzustellen. Von daher muss man dann einfach sagen, es waren sehr gute Ergebnisse und ausbaufähige Leistungen und ich bin mal gespannt, wie es nächste Saison so weitergeht, aber ja. Mein zweiter Punkt, über den haben wir eigentlich schon gesprochen, deswegen kann man den fast schon abhaken. Landespokalsieg. Aber eigentlich, wir haben schon alles gesagt, das ist eigentlich, trotzdem logischerweise, trotz einem schwachen Spiel, trotzdem erwähnt, dass wir Landespokalsieger geworden sind. Wir letzte Saison doch sehr, sehr kläglich ausgeschieden waren, davor auch den Landespokal geholt haben. Der Weg zum Landespokal kann man vielleicht nochmal erwähnen, der war auch sehr kurios, dass ja Lohne quasi mit einem Spiel ins Finale gekommen ist, weil die ja ein Freilos, es waren ja nur 7 Mannschaften in dem Profitopf für den NFV-Pokal. Der NFV teilt sowas ja immer auf zwischen dritte Liga und Regionalliga. Da in der dritten Liga niemand war, der in Niedersachsen spielt, mit Osnabrück und Braunschweig waren halt 2 Mannschaften in der zweiten Liga und du hast halt niemanden in der dritten Liga gehabt, der in Niedersachsen dritte Liga spielt. Das heißt, es gab halt nur ein paar Spieler mit Havelse, Lohne, Oldenburg, Meppen, Drochtersen, Assel. Ich glaube, das waren alle. Ich habe jetzt aber nicht mitgezählt, ob 7 waren. Jeddelo natürlich. Wir haben ja auch gegen Jeddelo gespielt. Von daher, ein Freilos gab es. Und wir haben dann uns dann mit 2 Elfmeterschießen dann ins Finale gezittert. Auch sehr kuriose Spiele eigentlich immer. Und ja,
Lohne, mega kuriose. Wir haben ja in beiden Spielen quasi eine 2-0-Führung, glaube ich, kurz vorm Ende noch aus der Hand gegeben und mussten dann durchs Elfmeterschießen gehen. Ich meine, da ist gerade das Drochtersen-Spiel, das Halbfinale ist da ja besonders. Ich meine, da kann man sich wahrscheinlich am besten nochmal die Folge dazu anhören. Da brauchen wir jetzt nicht so ganz im Detail nochmal eingehen, aber quasi in der 99. Minute oder wann auch immer bei 5 angezeigten irgendwie fällt das 2-2 und da dann sich da noch den kühlen Kopf zu haben und sich mit Federschießen durchsetzen. Erstmal Chapeau.
Für die, die es nicht wissen, den VAR gibt es nicht in meiner Vorpokal.
den VAR gibt es nicht. Genauso gibt es noch keine Verlängerung. Das heißt, die 99. Minute war reguläre Spielzeit und danach direkt
mit Federschießen. Auch gut. Ja, auch wichtig zu erwähnen, genau.
Genau, also man ist direkt mit diesem Nackenschlag, mit diesem extrem negativen, also man kriegt in der 95. und 9. oder 93. und 99. irgendwie so, kriegt man das 2-1 und das 2-2 und gibt quasi das 2-0 her und mit mit dieser Bürde geht man direkt ins Elfmeterschießen und schafft es dann, dem Druck standzuhalten und auch dem Druck standzuhalten, irgendwie 3 oder 4 Mal treffen zu müssen, weil Drogda schon vorgelegt hat und ist dann ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, 8-8 oder so am Ende war. Also es mussten, glaube ich, noch drei Jungs antreten, als es quasi schon ein direkter Shootout war und wie gesagt, Drogda schon vorgelegt hatte. Also der Weg war schon nervenaufreibend und im Gegensatz dazu hat Lohne halt einmal 0-0 gegen Oldenburg gespielt und dann 2-0 im Elfmeterschießen gewonnen. Auch paradoxerweise, wie Oldenburg einfach alles verballert hat.
Ja.
Und das Format war nicht dafür gedacht, dass es nur 7, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Profi- oder Halbprofi-Vereine aus Niedersachsen gibt. Das muss man einfach mal so sagen. Ich meine, da hätte man vielleicht auch im Vorfeld mal sagen können, oh, okay, 7 ist vielleicht nicht ausreichend. Wir, gliedern das irgendwie anders auf dieses Mal oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ja, es war auf jeden Fall in dem Sinne, wenn man das so nüchtern betrachtet, war es eigentlich eine Witzveranstaltung, dass man mit einem 0-0 ins Finale kommen kann und sich dann vielleicht für den DFB-Pokal qualifiziert, ist schon irgendwie lächerlich. Aber gut, da wir es geschafft haben.
Bester Wettbewerb ever, gut. Also klar.
Ja, also ich meine, weil klar, den Sieg muss man mitnehmen und dieser DFB-Pokal-Einzug, der gegen den HSV ja sein wird, ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein Big Point für die nächste Saison schon mal.
Weil
finanziell was dranhängt, auch vielleicht, was man ja so hört, dass es einige neue Mitglieder gibt, es vielleicht auch Leute gibt, die sich für den DFB-Pokal, für das Vorkaufsrecht vielleicht auch die Motivation haben, eine Dauerkarte zu kaufen, vielleicht auch noch mal ein bisschen höher sein wird. Also da hängt finanziell viel dran, sage ich jetzt mal, für einen Regionalligisten. Von daher war oder kann dieser Wettbewerb Gold wert gewesen sein.
Ja, und wer Dauerkartenbesitzer und Mitglied ist, kann sogar 4 Karten kaufen, um vielleicht mal den Anreiz dann auch nochmal zu schaffen dieses.
Für Mitglied und für pro Dauerkarte kann man jeweils 2 Tickets kaufen, genau.
Genau, und so ein Spiel gegen den HSV, das ist ja quasi wie Blau-Weiß-Lohne, auch ein Freilos, das haben wir auch gelernt von der Auslosung von Heiner Beckmann, von daher passt das.
Gut, wird auf jeden Fall ein Highlight-Spiel. Ich meine, HSV wird genauso
eine. Natürlich ein kleiner Spaß.
Nee, genauso eine nicht. Aber HSV, muss man auch schon mal vielleicht sagen, die werden auch Spieler verloren haben, die in der letzten Saison noch wichtig waren. Und da wird man genauso nicht wissen, oder was heißt genauso nicht wissen? Also bei uns weiß man ja so grob, was man bekommen wird. Aber beim HSV wird das schwieriger sein. Ich meine, Der Baumgart wird seine erste Vorbereitung haben, der wird jetzt seinen Spielstil da etablieren können. Also das wird schon ein besonderes Spiel sein, wo man halt die damals gegen Hertha einfach sehen muss, dass man die vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt und dann vielleicht geht ja was.
Wo wechselt der Wieselke eigentlich hin? Na gut, lassen wir das. Kleiner Fun-Fact übrigens noch, die einzige, also in unserem Landespokal, hat eine Mannschaft es tatsächlich geschafft, nach 90 Minuten zu gewinnen. Und das ist Drochtersen-Assel, gegen die wir dann im Halbfinale im Elfmeterschießen gewonnen haben. Sonst alle Spiele nach Elfmeterschießen. Also Havese gegen Oldenburg ein Elfmeterschießen, wir gegen Jeddelo im Elfmeterschießen, dann die Halbfinals im Elfmeterschießen und das Finale natürlich souverän, 2-0 gewonnen.
Ich wollte gerade sagen, das Finale wurde dann nicht entgegen der Tradition nicht im Elfmeterschießen.
Genau, ja, natürlich nicht. Genau. Aber Lohne hat die Tradition gewahrt und hat kein Tor geschossen im ganzen Wettbewerb. Richtig. Ja. Richtig. Damit muss man auch erstmal ins Finale kommen, das muss man auch einfach mal sagen. Gut.
Also, ich sag mal so, würde ich im DFB-Pokal mitnehmen.
Ja. Ist, glaube ich, auch kein Problem. Kriegen wir hin. Ja. Wir müssen nur den Rasen gut wässern, das wissen wir ja. Da haben wir ja einen Trick gelernt von der letzten Saison. Gut, ich habe einen positiven, noch weniger Verletzungen ist, glaube ich, jetzt wirklich mal eine Hin- oder eine Halbserie, wo wir relativ, also der eine oder andere ist natürlich immer noch schwerer verletzt gewesen, Finn Seidel, Niklas Wessels und so, auf die man länger musste verzichten, aber insgesamt ist das ja gerade zum Ende hin, genau, gerade zum Ende hin haben Knochen und Bänder doch relativ gut gehalten und Muskeln. Muss man sagen. Also ja, es gab trotzdem noch ein paar Verletzungen, die kommen wir dann auch gleich bei der Spielerbesprechung so ein bisschen drauf. Aber trotzdem sei erwähnt, dass das ja weniger war, als man es eigentlich gewohnt war als SV-Mappen-Fan.
In positiver Hinsicht natürlich, ja.
Ja, natürlich.
Kann man mit Sicherheit erwähnen, das stimmt. Du hast auch spontan tatsächlich keine große Verletzung jetzt präsent,
die. Ja, Niklas Wessels halt. Niklas Wessels, der ist am Anfang der Saison, hat er noch gespielt, ein bisschen, ist dann länger ausgefallen, wurde auch nicht so richtig kommuniziert. Was er hatte, Luis Gravemann zum Beispiel, hatte sich bei der zweiten allerdings etwas mehr verletzt, der ja eigentlich auch bei der ersten eingeplant war, ja, am Anfang der Saison.
War auch
Benjamin, stimmt.
Aber ja. Ich meine ja jetzt nicht so, wo man sagt, hier Wadenbeinbruch oder hier, nee, weiß ich nicht,
nee, Kreuzbandriss,
sowas, also nichts in dem Sinne, was dann wirklich für ein halbes Jahr oder für
richtig
etliche Monate einen Ausfall beschert hätte.
Genau. Ja, das waren meine positiven Sachen. Hast du noch irgendwas, was du erwähnen möchtest?
Also ich glaube, damit haben wir eigentlich, ja, ich meine, am Ende kann man die Gesamtperformance, man ist Zweiter geworden, ja, aber
bester Drittliga-Absteiger sozusagen auch. Viele waren ja in Abstiegsnöten, Zwickau und ich glaube sogar Bayreuth war zwischenzeitlich, oder nee, Bayreuth hat glaube ich eine relativ mittelmäßige Saison gespielt, genauso wie Oldenburg. Und da waren wir tatsächlich die Einzigen, die so ein bisschen am Wiederaufstieg geschnuppert haben, ja.
Ja, Würzburg halt, ne? Aber
ja gut, Würzburg ist ja die Saison davor auch schon, also die Saison vor uns abgestiegen.
Stimmt, die sind davor abgestiegen. Stimmt, die sind ja gar nicht mit uns abgestiegen.
Nee.
Stimmt. Ja. Ja, also wie gesagt, einfach nur generell haben wir diese Transformation vom Kader echt gut hingekriegt. Also da würde ich ganz am Ende, wenn wir die Spielerbesprechung durchhaben, vielleicht nochmal hätte ich das nochmal erwähnen wollen, aber das kann man auch jetzt erwähnen, dass wir mit so einer jungen Truppe so eine Leistung hingebracht haben, ist schon krass. Also die Kaderzusammenstellung am Ende war dann doch gar nicht so verkehrt.
Ja, richtig. Gut, negative Besonderheiten gab es auch noch, wenig tatsächlich. Ich habe als erstes aufgeschrieben, erste Krise unter Adrian Alipur, Krise in Anführungsstrichen zu sehen, weil wir haben halt von 6 Spielen 5 nicht gewonnen zwischenzeitlich. Sei trotzdem erwähnt auf jeden Fall, auch wenn man das natürlich, ich schau mal eben, wann das war. Das war nach dem Oldenburg-Spiel. Da haben wir verloren gegen Hannover, dann 3-0 gegen Jeddelo gewonnen, aber dann quasi 4 Spiele, wo wir nicht gewonnen haben. 3 Unentschieden, 1 Niederlage, da war auch das St. Pauli-Spiel mit drin. Aber ja, 2 0-0, das eine 3-3, was wir auch schon erwähnt haben, gegen Kiel, 0-0 gegen Blau-Weiß-Lohne und dann noch 0-0 gegen den Amsbütteler TV, auch eine Mannschaft, wo eigentlich Pflichtpunkte, wie man immer so schön sagt, gegen die unten musst du dann halt auch gewinnen, aber ja, ist nicht immer so einfach. Aber das war so eine erste kleinere Krise, sag ich jetzt mal. Auch ein paar Spiele, wo ein Rückschritt zu erkennen war. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Hannover-Spiel sehr, sehr gut war. Aber gegen den ETV, da hatten die ja auch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Wir natürlich auch. Aber gerade Emsbüttel, glaube ich, geht allein auf den Torwart zu, hat, glaube ich, einen Lattenknaller und alles. Da fragt man sich dann schon, okay, gegen so eine Mannschaft darfst du sowas eigentlich nicht zulassen. Ja, dann Lohne schon erwähnt, aber auch, ja, dann das Spiel gegen St. Pauli. Alles so, man hat so gemerkt, so die Entwicklung geht nicht nur steil nach oben, sondern stagniert oder geht auch vielleicht ein bisschen zurück. Ist jetzt nichts Großartiges. Ich kann mich zwar trotzdem noch an einen Kommentar auf Instagram erinnern, wo gesagt wurde, jetzt müssen wir auch langsam über den Trainer diskutieren. Da habe ich gesagt, nein, müssen wir nicht. Okay. Und dann ja, war das Gespräch auch vorbei.
Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir bei den guten Ergebnissen mit schlechten Leistungen kritisiert oder gelobt haben, da haben wir halt die Tore gemacht, da teilweise haben wir sie halt nicht gemacht. Und am Ende muss man da halt den, ja, den Schritt halt gehen, warum haben wir es nicht geschafft, erstmal die Tore zu machen und warum haben wir es im Schritt vorher nicht geschafft, uns gute Chancen daraus zu spielen. Aber da würde ich, um jetzt nochmal, oder um jetzt schon mal einen kleinen Ausblick auf die neue Saison, also ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, glaube ich, allein dadurch, dass unsere Jungs ja ein Jahr erfahrener werden, glaube ja, ich, und wir auch viel zusammenhalten konnten, glaube ich, dass da schon Lerneffekt einsetzen wird, wie man Sachen lösen kann. Weil, wie gesagt, ich meine, das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen, wie viel 19, 20, 21-Jährige wir im Kader und nicht nur im Kader, sondern auch auf der Wiese hatten. Und dass die halt noch, ich würde nicht sagen, am Anfang der Entwicklung sind, aber noch, ich sag mal, zu Beginn der Entwicklung sind auf jeden Fall. Und allein dadurch glaube ich, ob es jetzt Sprünge oder Schritte sind, es wird auf jeden Fall nach vorne gehen, würde ich sagen. Und allein das macht mir schon Hoffnung, dass wir da aus diesen Spielen jetzt Schlüsse gezogen haben werden, die da vielleicht eine bessere Chancenverwertung oder ein besseres Chancenrausspielen zeigen werden.
Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Von Krisen darf man natürlich auch nie ausschließen, so, aber das ist halt Fußball. Aber ich glaube auch, dass sie insgesamt deutlich besser aufgestellt sind, zumindest als zum Anfang der Saison. Ich meine, gab auch schon ein bisschen Kritik, so von wegen, ja, was Abgänge angeht und den Ersatz. Aber ich bin sehr, sehr guter Dinge. Ich glaube auch, dass unser Kader eigentlich zu 99% steht. Ich glaube, ein oder zwei. Na gut, dann sind es nicht 99, aber zu 90% steht. Vielleicht David hat ja gesagt, David Vosogic, dass vielleicht noch der eine oder andere kommt. Ich wäre auch nicht böse drum, wenn der Kader jetzt zu wäre. Ich glaube, dass wir auf jeder Position gut besetzt sind.
Ja, es scheint ja auch nochmal, was man jetzt so hört, wir werden am UNDAF-Transfer ja minimal beteiligt sein. Und was man jetzt so hört, die neuesten Zahlen scheinen da ja auch ein paar, das klingt jetzt sehr, sehr wenig, aber ich glaube, man hatte die hatten ja eine Kaufoption, glaube ich, von 20 Millionen erst, was glaube ich 200.000 zur Folge gehabt hätte. Man hört jetzt, dass es sich wohl mit dieser Rückkaufklausel, die Brighton hatte, dass man sich jetzt wohl scheinbar auf 26 Millionen geeinigt hat, was dann 260.000 bedeuten würde.
Mehr als der DFB-Pokalteilnahme ist das, glaube ich.
Ja, also ich sag mal so, wenn man mit diesen 200.000 schon gerechnet hat, wo ich ehrlich gesagt von ausgehen würde, bei den Verpflichtungen oder Verlängerungen, die wir getätigt haben, wird man von den, diese 60.000 werden auf jeden Fall ein Bonus sein, würde ich sagen, jetzt nochmal. Sollten sie denn kommen.
Und, glaubst du wirklich, dass man damit fest plant, bei der Kaderplanung Stand jetzt? Glaube ich nicht.
Also, wenn nicht, dann auf jeden Fall Chapeau.
Aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also so schätze ich den SV Meppen auch ehrlich gesagt nicht ein. Ich glaube, dass das Budget, was frei geworden ist, das ist das Gehalt von Ernst Middendorf.
Ja, wirklich. Aber ist natürlich jetzt viel Spekulation, aber ich fände es natürlich toll, wenn man jetzt auf einmal noch, also wenn der Transfer dann irgendwann durch ist, wenn man dann noch einen Puffer von 260.000 auf einmal im Budget hätte, fände ich das natürlich super. Ja. Aber so richtig dran glauben, ist schwierig, ehrlich gesagt. Aber
ja gut, vielleicht wissen die beim Verein auch mehr als wir. Aber wenn ich das höre mit Rückkaufoptionen und bla und blub, ich meine, das kann alles Poker sein, ne? Logisch, dass Brighton einfach das Maximale rausholen will, das ist schon so. Und dass man halt in der Branche weiß, ja, das ist schon alles safe, die kriegen halt ein paar Millionen mehr.
Ja, ich meine, ich sag mal so, die nächste Verbindung, die man wahrscheinlich hat, ist vielleicht wirklich Dennis. ne? Ich weiß nicht, wie jetzt der Kontakt war mit Heiner oder mit David. Wenn man da noch irgendwie Kontakt hat und er dann wirklich gesagt hat, Stuttgart oder nix, könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, da gehen wir jetzt. Ich meine, der Kader muss ja zusammengestellt werden und ich sage jetzt mal, Marek wird jetzt nicht gesagt haben, ja komm, ich warte jetzt einfach so lange, bis Undav sich irgendwann mal entschieden hat, sondern wahrscheinlich auch vor vollendete Tatsachen gestellt worden sein wollte. Und dass man da vielleicht ins Risiko gegangen ist und dann auf Dennis vertraut hat, der dann sagt, ich gehe auf jeden Fall zu Stuttgart, könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie gesagt, das ist natürlich reine Spekulation. Ich würde also mir wünschen, dass wir noch die extra Luft drin haben.
Ja, ich auch auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass der SV Meppen so plant. Aber gut, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen die Spekulation, wie sehr man ein Mario Jansen dann am Ende hinhalten kann, wenn man dann muss.
Na, man hat ihn eigentlich, war es ja umgekehrt, also in Anführungsstrichen umgekehrt, weil ich meine, das Angebot für Mario Jansen lag ja schon seit Ende der Saison oder noch früher, so wie es halt hieß. Ich glaube früher, so deutlich früher sogar noch. Das heißt halt, wir haben ihm ein sehr wertschätzendes Angebot gemacht. Und er muss sich jetzt entscheiden. Und ich glaube halt nicht, dass das eher, also dass da halt auch schon sozusagen das Geld mit eingeht. Aber keine Ahnung, kann sein.
Ja,
weil das war ja wirklich schon.
Ist schwer zu sagen, aber ich kann mir schon, also ich glaube halt, dass man wirklich, wenn man den Kader zusammenhalten will, halt in dem Sinne in Vorleistung treten wollte, musste bei einem Spieler wie Marek, bei dem man ja auch, muss man ja auch einfach so sagen, so einen kriegst du halt einfach noch nicht wieder. Ja, ich meine, klar, richtig. Du kannst Glück haben, wenn du dich irgendwo in der vierten Liga oder in der fünften Liga bedienst und da entweder ein Nachwuchstalent holst oder halt einen, der in der vierten Liga schon gut funktioniert hat. Klar, das kann gut funktionieren, aber es kann halt auch nicht funktionieren. Und dass man dann sagt, vielleicht, ich gehe da schon mal ins Risiko, weil dich will ich auf jeden Fall behalten und das Geld kriegen wir dann schon irgendwie zusammen. Entweder halt durch Dennis oder durch einen Kraftakt an anderer Seite des Kaders oder des Vereins. Naja, wie gesagt, viel Spekulation.
Viel Spekulation, genau.
Fall, lassen wir das. Ich bin auf jeden Fall, um das nochmal abschließend zu sagen, sehr froh, dass unser Kader so weit zusammengeblieben ist erstmal und gerade mit Marek und jetzt auch mit Shep die Offensivachse erstmal bleibt. Aber lass uns jetzt den nächsten Schritt oder den nächsten Punkt nehmen.
Ja, einen negativen Punkt habe ich noch und das ist, glaube ich, der größte eigentlich und das war, ist Fans von Hannover 96-2 und wie der SV Meppen und der Verband damit umgegangen ist. Also, auch wieder ein bisschen Spekulation, aber eigentlich auch nicht, wenn man weiß, was wie damit umgegangen ist, nämlich gar nicht. Also, wie du hast ja schon so ein bisschen erwähnt, also es waren ja viele, viele Ultras da von Hannover 96, das mit dem Kassenhäuschen, das ist mir als Meppen-Fan dann erstmal egal. Auch wenn die mich und andere Fans komplett durchbeleidigt haben, 90 Minuten lang, ist mir das auch scheißegal. Kann ich auch mitleben, solange ich nicht um meine körperliche Versehrtheit mir Sorgen machen muss. Unversehrtheit mir Sorgen machen muss. Und das musste ich nicht, zum Glück. Soll mir das dann auch Wurst sein. Aber wenn nach dem Spiel mit Gegenständen auf Spieler von uns geworfen werden, in dem Fall mit Senfflaschen, mit vollen Senfflaschen, auf jeden Fall konnte man das an dem Trikot und auch einen Gesichtsausdruck von Lars Bitt sehen, dann hört's auf. Und wenn sich der Verein nicht wenigstens schützend davor stellen möchte und da alles versucht, in die Wege zu leiten, dass die Übeltäter oder der Verein dafür bestraft wird, fehlt es mir komplett zu 100% an Verständnis dafür. Und ich hoffe auch, dass derjenige, der entschieden hat, wir machen nichts. Also mag sein, dass da auch was gemacht wurde, dann ist die Kommunikation für den Arsch. Beim SV Meppen, weil ich möchte als Fan ehrlich gesagt schon wissen, was wie der Verein seine Spieler oder Fans oder wen auch immer, Mitarbeiter, schützen möchte insgesamt. Also es hätte ja auch nicht nur also ein Spieler sein können, es hätte ja auch wirklich noch was gegen die Fans passieren können. Also wie gesagt, da ist nichts passiert, aber da er sich nicht oder da nicht kommuniziert wurde, wie er sich schützend vor seine Spieler stellt, muss ich sagen, wer das zu verantworten hat, unter aller Sau. Also das geht einfach maximal nicht. Wie gesagt, beim Kiel-Spiel sei es mir noch Wurst, da sei es dann halt so, da hat Kiel alles richtig gemacht, sind zwar ziemliche Assi-Methoden gewesen, aber gut, so ist der Holstein Kiel nun mal, das ist mir dann Wurst. Aber trotzdem, wenn Angriffe auf Spieler vom SV Meppen oder auf Mitarbeiter dann vom SV Meppen gemacht werden, musst du als Verein alles in die Wege leiten, dass die Übeltäter dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dann ist mir auch egal, ob es ein Punktabzug, ob es Geldstrafen, ob es irgendwas ist. Aber das musst du als Verein einfach machen. Und da gibt's kein ohne Wenn und Aber, so von wegen, ja, wir wollen vielleicht niemandem auf die Füße treten, weder dem Verband noch dem Verein, oder vielleicht hat man sich da auch hinter den Kulissen geeinigt. Geht nicht. Da musst du einfach öffentlich auch wirksam auch ein bisschen was machen. Und wenn du was gemacht hast, kommuniziere es bitte. Ich möchte als Fan nämlich schon wissen, dass der Verein sich darum sorgt, wie seine Spieler und alles behandelt wird. Und wenn du das nicht machst, derjenige, wie gesagt, der dafür verantwortlich ist, schäm dich. Also das geht nicht. Das ist unter aller Sau. Deswegen ist das mein absolut negativster Punkt die ganze Saison. Das ist der Tiefpunkt des SV Meppen, wenn da wirklich nichts gemacht wurde diese Saison. Und ja, fehlen mir auch ein bisschen die Worte, dass da einfach nie was nach außen kommuniziert wurde. Echt eine absolute Frechheit. Nicht nur uns als Fans gegenüber, die diesen Verein halt in jedem Spiel supporten, sondern eigentlich auch Lasbit gegenüber. Also gut, vielleicht wurde er informiert, mag sein, dann ist das ihm gegenüber okay, aber trotzdem, Informationspflicht sollte zumindest auch an die Mitglieder des Meppen gehen oder halt generell nach außen an Fans und eigentlich auch an die Öffentlichkeit. Sowas muss einfach kommuniziert werden. Da ohne Wenn und Aber. Also da kann ich mich eigentlich immer noch maximal drüber aufregen, über diese Aktion und dass da halt der Verein einfach so die Füße stillgehalten hat, zumindest in der Außenwahrnehmung. Glaube ich, das Wichtigste, was ich in diesem Podcast sagen wollte.
Ja, kann man nichts hinzufügen. Also außer ja, das nochmal betonen, dass was auch immer da läuft, warum man da nicht einfach ein offizielles Statement irgendwie veröffentlicht hat, ist mir auch ein Rätsel. Ich meine, man kann ja, also, und wenn man gesagt hat, ja, das war irgendwie nichts in dem Sinne, ne? Dann veröffentliche das doch wenigstens und glätte die Wogen damit.
Ja.
Oder so, was auch immer am Ende wirklich genau vorgefallen ist und was dann auch unternommen wurde. Ja, wie du schon sagst, Kommunikation ist dann doch das A und O. Und das, ich meine, wenn man das dann als, sei es als offener Brief, als was auch immer an die Fans oder wie auch immer erklärt, dann ist doch zumindest jeder zufrieden, dass man weiß, was Sache ist. Ob man dann mit der Art und Weise, wie dann damit umgegangen ist, übereinstimmt, das ist ja dann nochmal dahingestellt. Das ist ja dann auch immer relativ, da ist ja auch jeder so ein bisschen eigen, aber zumindest das Wie sollte dann doch schon, wie du schon sagst, besser kommuniziert werden.
Ja. Gut. Ja, ist, glaube ich, alles so gesagt. Kommen wir zu den Spielerbewertungen. Da habe ich die gleichen Kategorien genommen wie in der Hinrunde. Es wird wahrscheinlich ein bisschen auseinandergehen, weil ich habe nämlich noch mal geschaut, wer jetzt vielleicht den Hinrunde-Rückblick noch mal hören will. Es kann sein, dass da ein paar Einsätze und Minuten unterschiedlich waren im Vergleich zum letzten Podcast, weil ich glaube, dass ich da nur die Regionalliga-Zeiten genommen habe. Und jetzt habe ich das noch mal so korrigiert, dass auch der Landespokal mit reingekommen ist. Die Kategorien sind aber gleich und halt die Positionen in den Kategorien sind nicht ausschlaggebend, dass der eine besser ist als der andere, sondern da werden wir dann schon was zu sagen, sondern ich habe es einfach nach Transfermarkt genommen und wer da oben stand, der kommt halt als erstes. Gut, und den ersten, ich habe die erste Kategorie genannt, gute Leistung, aber. Und da habe ich als erstes Bruno Soares, der in der Hinrunde 12 Einsätze hatte, 1238 Minuten, ein Tor, eine Vorlage und eine gelb-rote Karte. Und in der Rückrunde oder in der Saison, besser gesagt, nicht nur die Rückrunde, in der Saison 26 Einsätze, 1910 Minuten, 2 Tore, eine Vorlage, eine gelb-rote, 2 gelb-rote, eine rote und 10 gelbe Karten. Also der Thilo Lorgas Award, der geht auf jeden Fall an ihn.
In jeder Hinsicht nicht so auf dem Schirm, muss ich gestehen, außer das mit den Toren vielleicht.
Ja, ich habe hier bei Toren und Vorlage habe ich ihm das Tor gegeben dann bei Oldenburg, deswegen das Tor. Benjamin hat das Tor übrigens auch bekommen. Konnte da einfach kein von beiden das Tor aberkennen. Deswegen haben sie es beide bekommen.
Also ja. Nicht wundern, falls einer nachzählt, wir werden ein Tor mehr haben als wir.
Genau. Ja. Das sei es sicherheitshalber gesagt, bevor böse Briefe kommen. Genau. Aber man sieht schon, die Hinrunde war besser bei Bruno als in der Rückrunde. Zeigt sich dann auch, dass ihm ein anderer Spieler, der später kommt, so ein bisschen den Rang abgelaufen hat. Also von den Einsätzen her relativ gleich. Zwar mehr tatsächlich sogar, aber die Minuten dann doch weniger geworden, so um die 700 Minuten nur. Aber ja. Bruno Soares, heute auch bekannt gegeben worden zum Zeitpunkt der Aufnahme, dass er den Verein verlassen wird. Es ist wohl relativ sicher, dass er zu Rot-Weiß Aalen geht, zu Luka Tankulic, der da spielenden Co-Trainer macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht, die haben auch zusammen gespielt, ein bisschen zumindest in der letzten Rückrunde. Also weiß nicht, ob das ein ausschlaggebender Punkt war, aber er hat irgendwie noch geschrieben auf Instagram, dass ihm der Verein nicht die Perspektive geboten hat, für weitere Zusammenarbeit irgendwie so. Heißt für mich wahrscheinlich, der Verein wollte ihm einen Jahresvertrag geben, er wollte gern mehr. Und das wird er bei Rot-Weiß Aalen nun wahrscheinlich bekommen.
Ja.
Gut.
Ja, dann, schade. War auf jeden Fall einer, der immer mit Einsatz dabei war. Das sieht man ja auch in den Karten. Der sich auch immer zerrissen hat für den Verein, gefühlt zumindest. Und absolut glaubhaft auch die Abschiedsworte, wo er gesagt hat, er hat den Verein im Herzen, gut, ob er das jetzt nur bei uns schreibt oder ob er vielleicht noch andere Vereine im Herzen hat.
Weiß ich nicht,
aber wie gesagt, man konnte ihm auf jeden Fall in keiner der Spiele, ob es jetzt Dritte oder jetzt Regionalliga war, irgendwas vorwerfen. Immer alles auf den Platz gelassen. Von daher danke, Bruno.
Ja.
Alles
würde Gute mich beim, in allen. Ja, würde mich bei einem 35-Jährigen doch sehr wundern, wenn er wirklich nur den SV Meppen nur positiv in Erinnerung behalten hat. Hat ja auch zweite Liga und glaube ich sogar Bundesliga gespielt und alles. Ja,
ich glaube ihm total, dass er, ich sage jetzt mal, wenn er in Aalen jetzt spielt und wenn er dann, ich sage jetzt mal, dass er Meppen vielleicht bei SofaScore noch als Favorit hat und sich dann freut, wenn wir gewinnen. So.
Okay, das kann
ich sagen. Das glaube ich ihm auf jeden Fall.
Ja, schöner Vergleich.
Ich meine, Dennis hat ja auch gesagt, dass er immer noch
Spiele guckt.
Meppen und Havelse guckt oder die Ergebnisse zumindest. Und
wie gesagt, stimmt.
Das würde ich bei Bruno auf jeden Fall auch so annehmen.
Ich wäre fast schon eine Position weitergegangen, aber eigentlich wollte ich auch noch eben sagen, warum ich ihn in dieser Kategorie reingemacht habe, weil eigentlich ist das, was du schon gesagt hast, zeigt auch so ein bisschen seine Spiele. Also er ist nicht der Stammspieler gewesen, aber wenn er auf dem Platz war, war er fast auch immer zu neun, also 90 Minuten auf dem Platz. Und das zeigt ja dann auch, dass man auf ihn bauen konnte, dass man ihm vertrauen konnte in seiner Position. Ich finde auch, dass es okay ist, sich zu trennen. Hätte es aber auch schön gefunden, wenn er so ein bisschen als Backup immer noch da geblieben wäre. Ich glaube halt auch, dass man in dem Alter dann auch nicht mehr unbedingt zweistellige Spiele machen kann. Wobei er hat es ja gemacht, 26 Einsätze ist schon sehr, sehr gut mit 35. Ich weiß jetzt nicht, ob er 36 wird oder ob er 35 geworden ist in der Saison. Das ist schon gut, aber tendenziell wird es nächste Saison eher weniger werden. Und ich finde das dann auch in Ordnung, wenn man sagt, hier, das ist dann halt deine Perspektive jetzt im Verein. Ja, und wenn du damit nicht zufrieden ist, dann ist das okay.
Ist auf jeden Fall auch fair, dann da direkt mit offenen Karten zu spielen. So ist es ja nicht. Und ich meine,
muss
ja auch sagen, gefühlt ist Bruno ja eher eingewechselt worden in der Rückrunde. Und
als Verletzungs
Backup. Ja, entweder als Verletzung oder halt zum Absichern, wenn wir dann doch mal wieder das 1-0 gemacht haben. Und von daher, vielleicht hat ihm auch die Rolle einfach nicht, nicht so sehr geschmeckt, dass er mehr spielen will. Das ist, also kann vieles sein, aber ja, wie gesagt.
Ja, und ich glaube, in der Oberliga ist das auf jeden Fall eine Position, wo er dort deutlich mehr spielt, wo er auch mit seiner Erfahrung auf jeden Fall auch punkten kann. Ich kenne den Kader von Aalen jetzt natürlich nicht, aber ja, sei auf jeden Fall gegönnt, dass er da so viele Minuten kriegt, wie geht.
Ja, und wahrscheinlich braucht man, Aalen wird ja in der Oberliga dann eine ähnliche Rolle spielen wie wir. Sage ich jetzt einfach mal, wie wir jetzt. Also als die Top-Mannschaft wahrscheinlich sein, die jeder schlagen will, die den Pokalcharakter haben. Und wahrscheinlich brauchst du da halt dann auch so einen erfahrenen Mann. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen aussehen wird mit Umbruch oder hast nicht gesehen. Aber ja, können wir wohl vorstellen, dass gerade nach einem Abstieg ein erfahrener Mann in der Abwehr sinnvoll sein kann. War ja bei uns auch nicht anders.
Ja, richtig, genau. Gut, kommen wir zum nächsten Mann. Da habe ich Daniel Haritonov aufgeschrieben. Und Haritonov, Moment mal eben. Ich glaube, ich habe einen Fehler in meinen Notizen drin. Ja, habe ich. Daniel Haritonov, 17 Einsätze, 1635 Minuten, ein Tor und zwei Vorlagen in der Hinrunde. In der Rückrunde 25 Minuten, 1851 Minuten, drei Tore. Und ich habe hier zwei Vorlagen aufgeschrieben, aber ich meine, es sind vier. Und lange verletzt gewesen. Deswegen auch nur 200 Minuten in der Rückrunde. Hatte sich, glaube ich, in der Hinrunde noch oder war es Anfang der Rückrunde?
200 Minuten?
Ja, insgesamt okay. Nur. Genau, weil er halt so lange verletzt war in der Rückrunde, das war dann halt okay. Das Problem. Deswegen es war in der Hinrunde auf jeden Fall noch, dass er Knie-OP hatte, genau. Und ist dann halt mehr so, ja, also 200 irgendwas, ne? Also 1635 Minuten in der Hinrunde. Also wenn die Zahlen nicht stimmen, tut es mir auch leid. Ich habe das nur nach bestem Wissen und Gewissen aufgeschrieben. Von daher, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, so die Zahl jetzt, wenn ich so drüber nachdenke. Gut, vielleicht wird auch ein kleiner Fehler unterlaufen, aber auf jeden Fall deutlich weniger in der Rückrunde wegen langer Verletzungen, deswegen auch nur da. Aber meiner Meinung nach insgesamt ich sag mal, einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Dass er in der Hinrunde doch öfter mal durch den einen oder anderen Wackler in der Defensive aufgefallen ist, in der Rückrunde dann deutlich stärker war. Auch so was so Vorlagen angeht, das zeigt sich ja auch. Und auch insgesamt die Defensivarbeit hat mir insgesamt doch ein bisschen besser gefallen. Von daher,
Ja, gut, dass du das erwähnst, das hätte ich nämlich sonst auch erwähnen wollen, dass er mir, ich fand auch, dass man in der Rückrunde trotz der langen Verletzung gesehen hat, dass er seine Leistung stabilisiert hat und sich ein bisschen weiterentwickelt hat, weil genau wie du sagst, defensiv seine Schwächen oder seine Wackler hat er fast ausnahmslos, würde ich sagen, ja, auch so ein bisschen übertrieben vielleicht, aber hat er doch gut in den Griff gekriegt und hat dafür halt Tore vielleicht nicht durch Vorlagen eingeleitet, die jetzt hier als Vorlagen gezählt werden können, aber er hat, mir sind noch mindestens zwei Aktionen gerade präsent, wo er den vorvorletzten Pass gespielt hat.
Ja.
Den vorletzten Pass, so. Vorvorletzt war doppelt gemoppelt. Nee, den vorletzten Pass gespielt hat, einmal auf Marek, der dann den Ball querlegt. Auf jeden Fall, finde ich, hat er in der Spieleröffnung einen großen Schritt gemacht und defensiv ist stabiler geworden. Von daher auf jeden Fall gut wieder zurückgekommen und ja, macht auf jeden Fall Hoffnung fürs nächste Jahr.
Ja, genau. Ja, ich glaube, der Fehler war, also ich habe es nochmal nachgeguckt, es waren knapp 400 Minuten, die er gespielt hat, anstatt 200, wie ich jetzt hier gesagt habe. Vielleicht ist da Kicker, die Notizen, die ich mir gemacht habe, weil wir ja schon früher aufnehmen wollten, sind auch schon etwas älter. Ich weiß nicht, ob da die ganzen Spiele schon alle drin waren, weil beim Kicker wäre ein bisschen komisch, weil die Saison ist ja schon länger rum. Deswegen, es tut mir leid, wenn da irgendwas nicht ganz passt. Von daher hoffe ich einfach mal, dass das trotzdem irgendwie ganz richtig ist. Gut, kommen wir zu Finn Seidel, habe ich hier noch drin, bei gute Leistungen, aber Ja, Finn Seidel in der Hinrunde 15 Einsätze, 1064 Minuten, 2 Tore, 9 Vorlagen. Aktuell schwer verletzt, habe ich noch aufgeschrieben, und in der Rückrunde, jetzt ist er ja wieder fit, also ist ja wirklich überragend, wie er sich nach dem Kreuzbandriss so zurückgekämpft hat, in der Gesamtsaison 20 Einsätze, 1226 Minuten, 4 Tore und 2 Vorlagen, also Rückrunde nochmal eben zweimal genetzt. Oder vielleicht auch im Landespokal, glaube ich nicht, aber 4 Tore und immer noch 9 Vorlagen, ja, deswegen, also wirklich, wirklich stark der Junge, aber halt durch den Kreuzbandriss sehr weit zurückgeworfen, deswegen auch wenig gespielt, logischerweise in der Rückrunde, und verlässt den SV Meppen auch durch eine Ausstiegsklausel, die dem Vernehmen nach sehr gering ausfällt, geht er zu FC Bayern 2, Spielvereinigung Unterhaching. Ja, ist schwer auseinanderzuhalten, diese beiden Vereine, weil sie ja quasi eins sind, jetzt neuerdings. Und ja, geht quasi an alte Wirkungsstätte zurück.
Ja, ich habe gute Leistung, aber ich hätte ihn fast noch irgendwie überlegt, wo man ihn höher einsortieren kann von den Leistungen her. Aber ja, sowohl Führungsspieler als auch wichtige Stütze passt nicht, weil er dafür ein bisschen zu wenig gespielt hat. Führungsspieler würde ich auch
spoilert sagen. Spoilert er hier auch.
Noch ein bisschen. Bitte?
Spoilert er hier die Kategorien, Alter.
Aber die Kategorien sind doch die gleichen, wie
ja, im anderen bedacht ist. Ja, das ist richtig.
Ja, auf jeden Fall, also spielerisch der größte Verlust neben Karademir vielleicht, aber ja, gut, kann man am Ende nichts machen. Der Junge hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Ein richtig geiler Kicker, der oder potenziell einer, der auch nochmal deutlich höher spielen wird. Also nicht nur
jetzt. Vielleicht nochmal jemand, der die Solidaritätsklausel noch aktiviert beim SV Meppen.
Ja, tatsächlich. Also sagen wir mal so, ich glaube schon, dass er nochmal wechseln wird, und ich glaube, es könnte auch in die zweite Liga gehen. Und gut, das wäre dann, ich sag mal, vielleicht nur ein großes Mittagessen für alle, wenn er dann für, ich sage jetzt einfach mal eine fiktive Summe, wenn er dann irgendwie für 100.000 zu Elversberg gehen wird, so in der Richtung. Aber so Zweitliga würde ich ihm vom Potenzial her, das er angedeutet hat, zutrauen, wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt und so sich weiterentwickelt und stabilisiert.
Weiterentwickelt.
Das ist genau. natürlich viel Kaffeesatzleserei. Ich meine, der ein neues Team, eine Liga höher, da muss jetzt natürlich auch erstmal viel passen. Das hat ja auch das schafft auch erstmal nicht jeder. Da muss er dann auch mit dem richtigen Fuß auftreten, und schauen wir mal. Man kann ihm auf jeden Fall nur alles Gute wünschen. Klar, er hat gute Leistung gebracht dieses Jahr. Er hätte gerne noch ein Jahr länger bleiben können, aber ich glaube, wenn die dritte Liga ruft und wenn du ja auch aus Süddeutschland kommst, wie er scheinbar, dann nimmst du das wahrscheinlich an, einfach wenn sich die Chance bietet, und das kann man ihm dann leider nicht verübeln.
Zumindest nicht schwer verübeln.
Ja, richtig.
Gut, ich habe den letzten in dieser Liste, und das ist Jonas Fädel. Jonas Fädel, traditionell muss man ja schon fast sagen, auch immer mal mit Verletzungen mal groß, mal klein geplagt, aber in der Rückrunde tatsächlich größtenteils nachdem er dann wirklich fit war, größtenteils eigentlich verschont geblieben. Also in der Hinrunde 4 Einsätze, 97 Minuten, zweimal Startelf, oft verletzt, da war es halt ja häufig keine, ich sag mal, nicht Bein ab, sondern halt da mal ein Zwick, da mal ein Zwack, da mal ein Riss, so was ihn rausgeworfen hat. Und in der Rückrunde 13 Einsätze, 599 Minuten, 9 Mal Startelf und eine Vorlage tatsächlich. Jonas Fädel hat sich auch damit ausgezeichnet, dass er den Mittelfeldspieler in sich erkannt hat. Also ich habe immer noch das Spiel in Hamburg, gegen Hamburg 2 in Erinnerung, wo er einfach alles gespielt hat, bis auf Torwart. Also wirklich überragend, was er da alles abgerissen hat. Das war gefühlt erstes Spiel von Anfang an, vielleicht war es sogar das erste Spiel von Anfang an nach seiner Rückkehr. Und dann war er einfach, ja, wie ausgewechselt. Also wirklich eine super, eine super Comeback. Und deswegen glaube ich halt, wenn Jonas fit bleibt, der ist ja auch unser Kapitän, dass er nächste Saison auch noch eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen wird.
Eine Kategorie hochrutschen wird, genau.
Ja, mehrere.
Ja, genau. Ja, ja. Das Einzige, was ich noch hinzufügen wollen würde, ist, dass er so ein bisschen Sorge hatte, dass er nach der Verletzung gefühlt, direkt ins kalte Wasser geworfen wurde. Ich weiß gar nicht mehr genau, das erste Spiel zur Halbzeit oder so eingewechselt, wo man noch irgendwie dachte, ja, vielleicht reicht es für 20 Minuten. Er muss direkt irgendwie entweder eine ganze Halbzeit ran oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht mehr. Und
das war das Spiel gegen Hamburg, ja. Da ist er direkt Startelf gewesen.
Achso, so rum war es, genau, wo man dann erst dachte, ja, vielleicht die letzten 20 Minuten, dann vielleicht die erste Halbzeit dann, und wo er dann irgendwie auf jeden Fall lange auf dem Feld war.
Ja, länger die erste Halbzeit, genau.
Als ich erhofft hatte bei seinen Knochen, aber es ist sich ja gut ausgegangen dann. Und wie du schon sagst, er hat richtig gute Leistung gebracht, gut, das kennt man von ihm. Und wenn das jetzt noch seine Knochen mitspielen und seine Bänder und alles, dann...
Ja, die sind es, glaube ich, eher, ja.
Ja, dann ist auf jeden Fall die Hoffnung da, dass es eine gute Saison für ihn und für uns alle wird.
Er ist ja auch so ein bisschen, ich weiß noch, kann mich immer noch sehr gut dran erinnern, auch wenn das jetzt ein bisschen tragisch war im Rückblick zur Rückrunde, hat Adrian Alipo ja auch gesagt, hier Niklas Wessels ist für mich wie ein Neuzugang, weil ich sehe ihn jetzt zum ersten Mal spielen und freue mich auf ihn, der wird in der Rückrunde viel Spaß machen, hat er dann nicht, weil er halt auch relativ häufig verletzt war, aber Jonas Fedel genauso, also da denke ich auch, das wird auch ein Neuzugang in Anführungsstrichen sein, wenn er dann fit bleibt und das wird dann auch eine Verstärkung. Das wird halt so jemand sein, der den Karademe-Abgang vielleicht kompensieren kann. Und man muss ja wirklich sagen, dass das schwer ist, aber wenn es dann halt einer schafft, dann ist es wahrscheinlich Jonas zusammen mit Tobi Misner. Muss man mal schauen, wie die Innenverteidigung sich zusammensetzt. Das steht ja noch in den Sternen, weil wir echt viele Innenverteidiger haben jetzt aktuell, trotz Abgängen von Zweien oder Dreien besser gesagt, ist man da doch ganz gut aufgestellt. Und ja, wenn dann einer vielleicht verletzt ist oder nicht hundertprozentig performen kann oder halt so wie Luca Köster, der jetzt ja langsam rangeführt werden soll, dann schauen wir mal. Das wird interessant und ich glaube halt, ich freue mich auf jeden Fall gerade auch auf die Defensive nächste Saison.
Ja, ich bin auch gespannt. Zu Wessels kommen wir später nochmal.
Ja. Ja, eine Kategorie, die ist vielleicht ein bisschen mit Kritik, eher mit Kritik gestopft, die heißt Luft nach oben. Und da habe ich nur zwei Spieler drin. Der erste ist Lukas Eixler. In der Hinrunde 12 Einsätze, 296 Minuten, eine Vorlage. Dann an der Schulter hat sich verletzt. In der Rückrunde, ich sage immer Rückrunde, aber es stimmt ja einfach nicht. Ich muss das da besser hinschreiben nächstes Mal. In der Saison dann insgesamt auf 28 Einsätze gekommen, 612 Minuten, ein Tor und eine Vorlage. Lukas Eixler generell eine schwierige Saison hinter sich gehabt, ist jetzt auch gewechselt nach Zwickau zu Rico Schmidt. Seine Verletzung zurückgeworfen, am Anfang der Saison auch nicht unbedingt den Entwicklungsschritt gemacht, den ich mir von ihm erhofft hätte. Und den er, glaube ich, auch selber von sich erhofft hätte. Also war ja doch sehr häufig nur auf der Bank zu finden. Dann halt, wie gesagt, die Verletzung und in der Rückrunde doch mehr Einsätze bekommen. Logischerweise hat man auch oft eingewechselt halt, selten von Anfang an gespielt, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben tatsächlich. Aber ja, dass er geht, ist verständlich, weil ich glaube auch, dass das Spielsystem, was wir spielen, nicht für seine Spielweise ist. Von daher ist das ein eher logischer Abgang.
Ja, ganz genau. Deswegen hätte ich ihn fast in die gute Leistung, aber reinpacken wollen, nämlich gute Leistung, aber Spielsystem passt nicht für ihn. Das ist genau das, was ich noch hätte sagen wollen, weil er hat es, finde ich, immer mal wieder durchblitzen lassen, dass er ein guter Kicker sein kann, aber ja, halt nicht bei uns leider. Deswegen alles, was du sagst, unterstreiche ich. Folgerichtiger Wechsel und genau wie Finn, kann man ihm nur alles Gute wünschen. Dass es bei Zwickau dann halt klappt.
Ja. Die haben ja in Fable für Lukasse, also Lukas Krüger ist da ja hingewechselt, ja. Genau. Also könnt ihr euch darauf einstellen, bald werde ich auch einen Podcast für den FSV machen, ist klar. Ja, nee, also es war kurios tatsächlich, weil,
mal gucken,
ja,
was,
aber gut, dann, Schmidt kennt sehen, ihn ja.
Was Zwickau dann zahlt.
Ja, genau, ja, da muss auch nicht was kommen. Ja, kommen wir zum nächsten in dieser Kategorie, das ist Lars Spitt. 14 Einsätze in der Hinrunde, 570 Minuten, ein Tor, eine Vorlage. Und in der Saison 26 Einsätze, 1040 Minuten, drei Tore, vier Vorlagen und einmal rot. Ja. Auch ein Abgang, der, ja, wie soll man sagen, auch verständlich war, ähnlich wie bei Lukas, ein Spielsystem, was nicht unbedingt auf seine Stärken zugeschnitten ist. Aber der Abgang tut natürlich auch weh, weil er halt immer jemand ist, der 100%, aber leider auch ab und zu mal 130% auf dem Platz lässt. Siehe Rot, siehe Chancenverwertung. Ich meine, das ist ja besser geworden als Torausbeute, war in der Rückrunde stärker. Insgesamt war er auch stärker in der Rückrunde. Deswegen hätte ich noch gesagt, ja, vielleicht wäre eine Verlängerung nicht so schlecht. Er geht jetzt zu den Sportfreunden nach Lotte, zu Max Krämer, der da, glaube ich, jetzt auch den Trainer oder Co-Trainer macht. Ist, glaube ich, auch die richtige Wahl zu wechseln, auch wenn es mir da auch sehr weh tut, ehrlich gesagt.
Ja, er hat nicht das Problem des Spielsystems, sondern, glaube ich, er hat eher das Problem, dass wir halt in der Offensive so stark besetzt sind, dass für ihn wirklich nur die Joker-Rolle da ist oder maximal die Joker-Rolle da ist. Und ja, auch wieder Zustimmung. Das Problem, was ich bei ihm halt oft wirklich gesehen habe, ist, er wollte halt unbedingt das Tor machen, wollte halt sich aufdrängen und hat dann unter diesem Druck leider zu oft die falsche Entscheidung getroffen, hat dann abgezogen, wo man vielleicht noch mal hätte querlegen können, hat dann zu früh den Abschluss gesucht oder ist dann zu energisch in den Zweikampf gegangen und ja, die Entscheidungsfindung hat oder der Druck hat seiner Entscheidungsfindung auf dem Platz leider nicht gut getan, glaube ich. Deswegen,
genau.
Ja, also da wir jetzt mit Shep und Marek verlängert haben, beziehungsweise die beiden noch nächste Saison bei uns spielen und wir uns noch mit Demai in der Offensive noch verstärkt haben, sehe ich auch ehrlich gesagt nicht, dass sich die Situation für ihn hätte verbessern können. Von daher, ja, ist der Wechsel ja wahrscheinlich der richtige, weil er ja für ihn hätte sich nichts geändert, eher im Gegenteil, es wäre wahrscheinlich noch schwieriger für ihn gewesen, auf Einsätze zu kommen. Von daher, ja, ist es für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich glaube auch für uns ist es auch die richtige Entscheidung.
Ja, ein bisschen Pech sei auch noch mal kurz eingeworfen, hat er auch gehabt, zwei richtig gute Spiele gehabt gegen Kiel und St. Pauli, in beiden ja auch getroffen, ich glaube auch in einem Tor und Vorlage gegeben und dann sich mit der roten Karte quasi für zwei oder drei Spiele selbst rauszunehmen durch eine dumme Aktion einfach, also Pech und Dummheit dann in dem Fall, muss man leider sagen, sie haben dann auch dafür gesorgt, dass er dann den Platz sozusagen in der entscheidenden Phase der Saison auch nicht mehr ins Team zurückgefunden hat, aber ja, das sei nur noch mal eben ergänzend dazu erwähnt, aber ich wünsche ihm auf jeden Fall auch alles Gute, er ist auf jeden Fall ein Top-Typ gewesen.
Die rote Karte, wenn ich die jetzt richtig im Kopf habe, die war doch auch ein Witz, oder? Nee. Also war das nicht so eine rote Karte, wo der Schiedsrichter Zeichen setzen wollte? Nee.
Okay, ja, vielleicht. Also ja, aber eigentlich war das eine rote Karte, wo du als Schiedsrichter eigentlich fast keine andere Wahl hast. Es war, glaube ich, St. Pauli, wo in der 90. Minute, wo Marek Jansen sehr deutlich eine gelbe Karte haben wollte. schon gar nicht. Also er hat es drauf angelegt, dass der Gegner ihn, also er hat eine rote Karte provoziert, sagen wir so. Nachtreten war das, glaube ich, und dann kam Spitt quasi über den halben Platz gerannt und geht ihn noch ins Gesicht, an den Hals und so. Also da kriegst du nur keine rote Karte, wenn du Vinicius Junior heißt. Also, und das ist er ja leider nicht. Von daher war das
eine klare rote Karte. Dann hatte ich das, stimmt, jetzt habe ich die Szene wieder vor Augen, aber ich glaube trotzdem, dass dass der Schiedsrichter da einfach rot-rot zeigen wollte und sonst, ich sag mal, wenn das losgelöst von dem Nachtreten gewesen wäre, dann wäre es nur eine gelbe Karte gewesen. So, deswegen meinte ich, wollte der Schiedsrichter da einfach quasi rot-rot.
Aber er hat es ihm sehr leicht gemacht. Also das kann man schon als Tätigkeit geben. Das würde ich sagen.
Das ist leider richtig. Ja, das ist leider richtig.
Ja. Gut. Nächste Kategorie, konstant, habe ich sie genannt. Das ist eigentlich eine Kategorie, die muss man nicht unbedingt gut oder schlecht sehen. Ich würde sie eher als gut sehen tatsächlich, aber ich habe ja auch nur zwei Spieler drin, weil das ist halt noch so ein bisschen der Punkt, das ist so wie, ja, befriedigend auf dem Zeugnis. Für manche ist es gut, für manche ist es dann, geht auch noch mehr. Aber ich würde es eher positiv sehen, gerade beim ersten von beiden, Jonathan Wensing. In der Hinrunde 13 Einsätze, 736 Minuten, ein Tor, war da auch länger verletzt und insgesamt dann auf 29 Einsätze gekommen, 1840 Minuten, 4 Tore und eine Vorlage. Auch deutlich stärker geworden in der Rückrunde meiner Meinung nach und auch so ein jemand, so ein bisschen Unsung Hero würde ich fast sagen, so jemand, der vielleicht jetzt auch nicht immer, so wie Haritonov, wie es bei Haritonov gesagt hat, der jetzt nicht unbedingt damit auffällt, dann immer ein Tor oder die Vorlage zu machen, aber schon jemand als Kreativmoment im Offensivspiel, was ich dann häufig auch gezeigt habe, wenn er mal nicht gespielt hat. Aber 1814 Minuten zeigen ja auch, oder über 1000 Minuten mehr, dass die Rückrunde auch eher verstärkt gezeigt hat. Und ich glaube auch, dass er jemand ist, der sich trotz der hohen Konkurrenz im offensiven Mittelfeld trotzdem auch, der auch immer seine Minuten zeigen wird und der auch dem Spiel seine Duftmarke aufsetzen kann, trotz eines, ja, Leon Demay, der vielleicht eher vor ihm gesetzt sein könnte. Aber ich bin froh auf jeden Fall, dass wir so jemanden im Kader haben. Ihn sehe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen als geistigen Nachfolger oder internen Nachfolger für Finn Seidel, auch wenn das andere Spielertypen sind.
Also ich finde, er hat sich aber fast schon in die Stammelf gespielt in der Rückserie und von daher...
Ja, hat er auch, ja.
Ja, ist konstant, ja, ist schwer... Ihn da einzukategorisieren, weil, wie gesagt, oder Führungsspieler ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich glaube, wichtige Stütze hätte auch gepasst für ihn, aber.
Ja, hätte auch sein können, ja. Hätte ich auch mit mir reden lassen können, aber ich wollte noch einen kleinen Abstufung machen, weil ich glaube, dass er insgesamt auch in der nächsten Saison noch eine andere oder eine wichtigere Rolle einnehmen könnte, aber. Ja, muss ich zeigen. Gut, kommen wir zum nächsten. Hinrunde können wir streichen. Kam erst in der Rückrunde und von daher auch 11 Einsätze, 827 Minuten, 2 Tore, eine Vorlage. Und ja, zum Ende der Saison länger verletzt gewesen. Und wir sprechen über Marvin Benjamins. Jemand, der sich quasi sofort sehr gut eingefügt hat, direkt nach, ich glaube, einen Tag, nachdem er unterschrieben hat, dann auch ins Trainingslager Ja, auch das, aber ich meinte jetzt noch in der Vorbereitung auch ins Trainingslager nachgerückt ist sozusagen. Und wie man so hören konnte, ein super Junge, der sich sofort eingefügt hat, der sofort ja einfach im Team war, als wäre er schon zum Anfang der Saison da gewesen. Und so hat er auch gespielt, genau. War direkt Startelf, war direkt der Schienenspieler, der er eigentlich nicht ist. Also quasi ein Luca Prasse auf der anderen Seite. Er ist ja eigentlich auch eher ein offensiver Spieler bei Preußen Münster gewesen, wo wir ihn her ausgeliehen haben. Aber trotzdem die Sache sehr, sehr gut gemacht auf der linken Seite. Deswegen konstant eigentlich auch eine Bank gewesen insgesamt. Und ja, durch seine Verletzung ein bisschen zurückgeworfen. Aber ja, trotzdem 11 Einsätze in der Rückrunde, das zeigt ja auch schon, dass er eine gute Rückrunde gespielt hat.
Ja, gefühlt hätte ich jetzt fast gesagt, ist er eingestiegen, als wäre er direkt in der obersten Kategorie gewesen, die ersten 3-4 Spiele, hat dann ein bisschen abgebaut und sich dann auf hohem Niveau stabilisiert oder eingependelt. Von daher, ja, er hat wie du schon gut klassifiziert hast, eine sehr gut konstante Saison bzw. Rückrunde gespielt. Und
ich glaube, ohne die Verletzung hätte man ihn auch wirklich da auch hinpacken können. Aber da er halt die letzten paar Spiele alle nicht gemacht hat, habe ich ihn nur in Anführungsstrichen oder konstant gemacht. Oder konstant
ja, wie gesagt, ich finde aber auch, dass er nach den wirklich sehr, sehr guten ersten Spielen so ganz bisschen abgebaut hat und so ein bisschen die Euphorie ist dann verflogen.
Ja.
Aber
ja, gut.
Ohne das jetzt irgendwie zu sehr zu kritisieren. Er hat immer noch eine sehr, sehr gute Serie gespielt, von daher.
Was auch konstant bei ihm war, waren gute Standards. Das ist ja eigentlich eher konstant schlecht bei uns. Von daher war das mal erfrischend, konstant gute Standards, also Ecken und Freistöße generell. Hat er gut getreten.
Stimmt, kann man auf jeden Fall hervorheben. Wurde ja auch gefühlt in jeder Pressekonferenz, wenn wir mal ein Standardtor gemacht haben, gesagt, dass wir ja so ein starkes Standardteam wären, wo man sich
dann. Muss ich immer lachen.
Ja, genau, wo man sich immer so ein bisschen an den Kopf packt und sagt, haben die letzten Spiele, Jahre gesehen? Oder?
Hasan Amin aber ist schon länger weg. Ich weiß gar nicht, was die da immer für Magenta-Highlights sich angucken, aber gut. Ja, es ist immer komisch. Aber das sind so klassische Phrasen, die du immer raushauen musst. So, das ist scheinbar so, ja.
Wahrscheinlich.
Aber vor allem immer, wenn du dann ausnahmsweise mal ein Standard-Gegentor kriegst, dann musst du sagen, ja, wir wussten, die sind brandgefährlich, aber konnten es einfach nicht verteidigen. Ja, okay. Na gut. Nächste Kategorie, Führungsspieler. Tim Möller, in der Hinrunde 15 Einsätze, 1049 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, eine gelbe Karte. Und in der Saison 34 Einsätze, 2671 Minuten, 4 Tore, 6 Vorlagen, 3 gelbe Karten. Ist interessant übrigens, da fällt mir ein, noch in der Hinrunde, wo er dann im Interview war, oder war das im Podcast Rasenschnack oder einfach dieses Interview mit Henning Harlacher, ich weiß es nicht mehr hier hundertprozentig. Auf jeden Fall hat er irgendwann mal oder gesagt, ja, jetzt fühle ich mich so ein bisschen angekommen. Das war, glaube ich, nach seinem Tor auch. Das Tor war ja gegen den Bremers, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Das Tor war gegen, lass mich mal kurz überlegen, gegen den Emsbütteler zu Hause. Ich glaube, gegen den ETV. Da hat er, glaube ich, das wichtige 1:0 gemacht. Auch in der 85. Minute oder so. Und danach ein Interview wurde gegeben jetzt oder ein Podcast, wie gesagt, da hat er dann gesagt, ja, jetzt fühle ich mich so, als wäre ich richtig angekommen so. Und die Spiele danach saßen halt alle auf der Bank. Es war ein bisschen bittersüß irgendwie. Nee, süß nicht, ein bisschen bitter für ihn, dieses Interview dann. Aber gerade in der Rückrunde eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken gewesen aus der Startelf. Also wichtiger Punkt in der Führungsspieler, genau, und deswegen überhaupt keine andere Kategorie für ihn. Aber auf der Sechserposition wirklich wichtig gewesen und dann auch noch torgefährlich mit 4 Toren und 6 Vorlagen, das ist ja schon richtig stark. Aber generell ist Timmy, glaube ich, auch jemand, der sich sowohl auf der 6 als auch auf der 8 wohlfühlt, generell im Zentrum. Einer ist, der da wirklich dem Spiel auch seine Note aussetzen kann. Jetzt nicht unbedingt derjenige ist der wo man drauf guckt und sagt, ja, alles klar, das Spiel hat Tim Möller entschieden, aber so für, ich sag mal, auf den zweiten Blick definitiv einer. Also man guckt ja dann immer doch auf die Torschützen, auf Marek Janssen, Christopher Schepp oder Julius Pünd. Das sind ja dann sozusagen immer die, auf die man dann schaut, wenn das Spiel auch gut ausgegangen ist, aber dass dann halt er derjenige war, der Angriffe unterbindet, Eingriffe einleitet und alles und dann vielleicht auch mal ein Tor macht, das fällt dann vielleicht nicht ganz so auf. Aber absolut sehr, sehr positive Entwicklung in der Rückrunde. Muss ein bisschen aufpassen mit meinen Worten, weil wir kühlen ja nachher auch noch bestimmte Spieler. Deswegen darf ich nicht zu sehr schon andeuten, welche Richtung es gehen könnte.
Ja, kann man so auf jeden Fall unterschreiben. Im Mittelfeld der wichtigste Mann, würde ich sogar fast sagen, der Stabilisator, ein Grund mit, warum wir defensiv so stark waren.
Ja. Gut, nächster. Luis Spreckelmeier habe ich noch mit reingenommen.
Ja. Ein Grund, warum wir defensiv so stark waren.
Genau. 14 Einsätze, 1184 Minuten, 2 Tore, 1 Rot und 5 Gelbe in der Hinrunde. Und insgesamt kam er auf 30 Einsätze, 2399 Minuten, 2 Tore, 1 Vorlage und insgesamt 8 gelbe Karten. Also deutlich weniger gelbe Karten in der Rückrunde. Ja, eigentlich auch Mr. Zuverlässig in der Dreierkette, stand immer so ein bisschen im Schatten meiner Meinung nach von Yigit Karademir. Aber gerade, das war, glaube ich, eher in der Hinrunde, muss ich zugeben, wo es dann halt immer war. Da war er auch länger rot gesperrt, 4 Spiele gesperrt wegen einem, ja, schon rotwürdigen Foul, aber niemals 4 Spiele Sperre rotwürdigen Foul. Aber gut, da musste der NordFV natürlich auch nochmal eben seine Zähne uns gegenüber zeigen. Deswegen auch absoluter Führungsspieler geworden, von Anfang an eigentlich, und in der Rückrunde eigentlich auch so ein absoluter Ruhepol in der Innenverteidigung, auch jemand, der dann mal auf der Linie klärt oder ja, derjenige, der dann auch quasi dann auch vielleicht vor dem Strafraum schon das Tackling ansetzt. Allerdings auch jemand, wenn ich drüber nachdenke, der gegen Oldenburg dann dieses Foul gewollt hat, also auch nicht 100% fehlerfrei. Und ja, aber trotzdem, insgesamt würde ich schon sagen, wichtig, dass er noch da ist, gerade wenn die restliche in Dreierkette so ein bisschen auseinandergerissen wurde, dass wir mit ihm sozusagen den wichtigsten, vielleicht den, ja, ist schwer zu sagen, weil sowohl Van Looy, Karademir, die später auch noch kommen, und er, da will man eigentlich jetzt gar nicht auf jemanden zeigen und sagen, der ist der Beste, der ist gut, dass er geblieben ist und oder schade, dass der gegangen ist, wie auch immer. Eigentlich müssten alle drei bei uns bleiben, aber das geht ja natürlich nicht. Von daher aber absolut wichtiger Punkt, dass wir auch so viele Spiele zu Null gemacht haben in der Rückrunde.
Definitiv.
Ja, auch trotz dieser wie ich schon sagte, mit den Karten sind weniger geworden. Auch einer, der offensiv natürlich jetzt nicht so krass in Erscheinung tritt, aber ja, trotzdem insgesamt wirklich wichtiger Punkt. Gut, dann habe ich noch Willi Evsejew mir aufgeschrieben. In der Hinrunde 16 Einsätze, 1258 Minuten, 4 Tore, 2 Vorlagen. Und in der Saison 33 Einsätze, 2735 Minuten, 8 Tore und 5 Vorlagen. Bisschen bei uns im Podcast ein bisschen mal Kritik, mal Lob. Also wirklich hatte auf jeden Fall seine Höhen und Tiefen. Was aber, wenn man, ich glaube, er ist jetzt 33 oder 34? 33? Aber immer schon was älter und Co-Kapitän, von daher ganz klar diese Führungsspielerposition, dieses Co-Kapitänsamt, was er ja auch als Hauptamt in der Saison sehr, sehr häufig ausführen musste. Und bei ihm toi toi toi, dass die Verletzungen ausgeblieben sind, die großen. Ich glaube generell sogar, ich glaube, der hat nie wegen Verletzungen gefehlt oder ja gut, vielleicht mal angeschlagen, aber das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Von daher absolut wichtig, dass sozusagen auch der alte Mann im Mittelfeld auch für Ordnung, für Ruhe, für ja starke Momente sorgt. Für gut, die Standards haben wir ja vorhin kritisiert, manche kamen oder viele kamen auch von ihm, allerdings auch alle Elfmetertore gemacht, von daher auch diese hohe Torzahl, aber nicht alles Elfmetertore, ich glaube 4 insgesamt von den 8 Toren. Von daher, ja, 5 Vorlagen. Insgesamt auch eine starke Saison gespielt, Willi. Und auch gut, dass er verlängert hat.
Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ihn öfter mal kritisiert, dass er einen Schritt zu wenig macht. Das kann man auch kritisieren. Aber technisch muss man einfach sagen, und auch so vom Spielverständnis her, was er für eine Übersicht mitbringt im Spiel, ist er einfach Gold wert für unseren Spielaufbau und ja, deswegen, wie du schon sagst, sehr, sehr wichtig, dass er verlängert hat, dass er dann mit Demai zusammen vielleicht zusehen kann, dass wir tiefstehende Gegner gut ausspielen können.
Ja, genau. Gut, kommen wir zum nächsten. Marek Jansen, wenig überraschend auch in dieser Kategorie. 19 Einsätze in der Hinrunde, 1682 Minuten. Jetzt überlegt man, Hinrunde, 19 Einsätze? Ja, hat quasi alles gespielt, auch die beiden Landespokalspiele. 1682 Minuten, 13 Tore und 3 Vorlagen und 36 Einsätze, 2971 Minuten, 22 Tore, 8 Vorlagen und 10 gelbe Karten. Also auch jemand, der so Heißsporn ist und dann auch gerne mal sich so eine gelbe Karte abholt.
Ja, und so viel sei schon mal. Weil er auch immer der Mann ist, der die Bälle festmachen soll vorne, wenn wir den Ball dann mal nach vorne bringen. Und ja. Der ja auch den Körper hat, um den einzusetzen. Und manchmal halt auch ein bisschen zu viel Körper hat gegenüber anderen Spielern, sage ich jetzt mal. Und dann manchmal auch.
Gegen Schiedsrichtern.
Ja.
Also ja, nicht, dass er Schiris angeht, aber ja. Ich sag mal, wenn er einen normalen Körpereinsatz macht, was für ihn sozusagen normal ist, was dann halt bei jemandem ist, der nicht gefühlt 2 Meter groß und breit ist, richtig. Wird das halt nicht abgepfifft, so meine ich das.
Genau. So meine ich das halt auch, dass er manchmal ein bisschen zu viel Körper einsetzt, weil er halt so viel Körper hat. Dann, ja. Zieht das manchmal halt auch eine Gelbe nach sich, aber ist halt elementar für unser Spiel und wie wir ja vorhin schon mal diskutiert hatten, wo auch immer das Geld jetzt herkam, unfassbar wichtig, dass er uns erhalten bleibt und uns.
Ihm glaube ich das auch, dass das Geld da nicht die übergeordnete Rolle gespielt hat. Ich meine, er wird wahrscheinlich einer der Bestverdienenden sein, wenn nicht der Bestverdienende. Ja, trotzdem, trotzdem hätte er in der dritten Liga deutlich mehr verdient. Und ich glaube, dass ihm dieser Wohlfühlfaktor, der immer mal angesprochen wird, so der fühlt sich super wohl hier. Das ist eigentlich schon immer der erste Punkt, wo es heißt, alles klar, der ist morgen weg. Liebe Grüße nach Stuttgart. An Waldemar Anton und genau so, aber bei ihm ist es halt, glaube ich, nicht anders als bei Anton, dass das Geld der ausschlaggebende Punkt, sondern das Umfeld tatsächlich, dass er vielleicht auch gerne mit dem SV Meppen aufsteigen will in die dritte Liga und dann halt mehr Geld verdienen. Das kann natürlich auch alles sein, das darf man einfach nicht unterschätzen, dass es halt einfach geil ist, in Meppen zu spielen und jetzt hat er hier das gewohnte Umfeld, wird wieder zweistellig treffen, um mal... Nee, das ist kein hoher Druck, das ist eigentlich auch der Anspruch, den er an sich selber haben müsste. Von daher... Absolut klarer Führungsspieler.
Zweistellig treffen. Ich meine, er hat ja 22 Tore gemacht. Also ist wahrscheinlich die nicht das Zweistellige, sondern vielleicht die 20. Das
Ziel. Die zwei vorne, ja.
Ja, genau. Genau. Ich glaube, da spielt natürlich viel mehr dran. Klar, wie du schon sagst, er wird der Topverdiener bei uns sein. Er wird auch Geld verdienen wollen hier, das ist natürlich vollkommen logisch, vollkommen richtig.
Ja, logisch.
Aber ich meine, wir sprechen natürlich von anderen Dimensionen hier und dass dann vielleicht auch andere Sachen wichtiger sind, als ob es jetzt, ich sag jetzt mal, im dreistelligen Bereich im Monat vielleicht mehr oder weniger ist. Da kann man dann vielleicht auch eher hinwegsehen, wenn man dann sagt, ja, ich bleib im Umfeld, ich bleib da, wo meine Familie, wo meine Freunde sind. Vielleicht hat ihm der SV auch Perspektiven aufgezeigt, die ja langfristiger sind, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Aber ja, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ultra wichtig. Und ich glaube ihm das auch, also ohne Frage. Also ich glaube ihm das auch, dass das für ihn wichtig ist. Ich meine, er hat, muss man ja auch einfach sagen, er hat absolut fair gespielt. Er hat gesagt, ich habe das Angebot gekriegt. Ich möchte darüber nachdenken, möchte mir die Zeit nehmen, die richtige Entscheidung zu treffen. Er ist jetzt 27 oder 28.
Ja, 27, ja.
Ja, viel mehr Gelegenheiten in die dritte Liga zu kommen, wird er wahrscheinlich nicht kriegen. Oder ich sag mal jetzt mal, große Verträge noch auszuhandeln. Von daher ist das auf jeden Fall jedes Jahr für ihn jetzt wichtig. Und umso besser, dass er sich da jetzt nochmal für uns entschieden hat.
Ja, absolut. Und übrigens mit 2971 Minuten auch der Top, nee, wie heißt das? Also der die meisten Minuten gemacht hat, Dauerläufer, genau. Ja, genau, Dauerläufer ist er nicht, aber ja. Genau, das war ja immer auch die Kritik, die er, also Marek Janssen ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Person, die auch am meisten polarisiert, so ein bisschen, auch wenn er eigentlich immer liefert mit seinen Toren und auch so, aber ja, am Anfang der Saison, wir erinnern uns an das Interview, was ihn in Ungnade hat fallen lassen, dann wird ihm vorgeworfen, dass er dann vorne die Meter nicht macht, zurück und so, aber eigentlich finde ich das unfaire Kritik, weil gerade auch in der Rückrunde jemand war, der auch in der Defensive viel gearbeitet hat und von daher eigentlich rundum positiv sich entwickelt hat in dieser Saison.
Ja, für mich ist, also klar, das Interview ist natürlich immer die Frage, aber ich meine, jetzt gerade im Nachhinein, gerade jetzt auch, wo er nochmal verlängert hat, ne, ich meine, ja, muss man auch nochmal sagen, wahrscheinlich hat er einfach nur das Beste für den Verein gewollt. Und wie gesagt, gerade jetzt, wo er verlängert hat, muss man das auch einfach so glauben. Weil ich meine, wenn er nicht das Beste für den Verein wollen würde, dann wäre er jetzt nicht mehr da. Und entsprechend wird das ein Ich will aufrütteln Interview gewesen sein. Und es hat ja auch offensichtlich nicht so schlecht funktioniert. Also ich meine,
Ja, stimmt. Ja.
Sowohl für ihn, also ich sag jetzt mal, scheint es ja geklappt zu haben, dass Meppen sich gut verstärkt hat, dass er die Perspektive jetzt sieht. Er wollte, dass sich der SV Meppen verbessert, dass er eine gute Perspektive auch hat, beim Verein zu bleiben. Und offensichtlich wurde ihm das geliefert. Deswegen bleibt er. Also.
Ja, genau.
Win-win.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann kommt die nächste Kategorie. Wichtige Stützen. Das habe ich ein bisschen getrennt von Führungsspieler, weil ich hätte auch alle zusammenwürfeln können. Aber ich finde halt, dass man da noch einen kleinen Unterschied machen kann. Jetzt nicht unbedingt in der Leistung, aber ich so vom Auftreten auf dem Platz, meiner Meinung nach. Und auch gerade was so, ich sag mal, ältere Spieler würde ich eher in die Führungsspielerposition reinnehmen als in wichtige Stützen, dass die jetzt halt trotzdem genauso wichtig sind, aber jetzt nicht unbedingt so die Lautsprecher auf dem Platz waren. Aber ne, das ist immer nur von außen betrachtet, ist auch jetzt nicht böse gemeint oder so. Aber ja, kommen wir einfach mal zu den Spielern hin. Der erste ist Sander van Looy. In der Hinrunde 12 Einsätze, 783 Minuten, keine gelbe Karte. Und in der Saison dann 26 Einsätze, 1914 Minuten, ein Tor, eine Vorlage, eine rote Karte und drei gelbe Karten. Also da ein bisschen zugelegt, aber die rote Karte, haben wir ja schon gesagt, ist ein Witz gewesen. Und drei gelbe Karten für einen Innenverteidiger ist schon sehr, sehr gut, muss man einfach mal sagen.
Ja, ja, sehr, sehr gut, wie auch seine gesamte Leistung einfach vorher.
Genau, ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht, da öfter mal den Kürzeren gezogen gegen Bruno, aber auch vielleicht dem ein bisschen geschuldet, dass er halt über ein Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, raus war, oder zwei Jahre, ja, ich habe gerade überlegt, vielleicht war es auch zwei Jahre, raus war, was Fußballspielen angeht und hat den SV Meppen sozusagen ja als Sprungbrett genutzt, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, um sich für höher zu empfehlen, hat sich hier aber nie irgendwas vorwerfen lassen müssen sozusagen, von daher ist das eigentlich auch legitim. Absolut wichtig in der Innenverteidigung gewesen, so ein bisschen derjenige auch, der ja, mit Übersicht so viel geregelt hat, das sieht man ja dann auch an den gelben Karten und wirklich absolut wichtiger Pol in der Defensive gewesen, auch jemand, der jetzt nicht so ganz auffällig war, wie zu dem anderen, den wir gleich kommen, Yigit Karademir in dem Fall, aber genau so ein ja, wichtiger Spieler wie Luis Spreckelmeier. Spreckel habe ich halt noch ein bisschen höher eingesetzt, also höher in Anführungsstrichen als Führungsspieler eingesetzt, weil ich finde, dass er ein bisschen mehr diese Rolle übernommen hat. Aber kein Vorwurf an Van Looy, der so lange auf dem Fußballgeschäft so ein bisschen raus war. Aber ja, genauso ein wichtiger Spieler. Ich meine, beide kamen ja auf ähnliche Minuten. Aber nee, stimmt gar nicht. Spreckel doch deutlich mehr gespielt als er. Ja, aber schade, dass er geht. Möchte wohl in die holländische Liga gehen. Vielleicht geht auch noch Lotte zu Spit. Die waren ja gut befreundet, wenn man Instagram glauben darf. Aber nee, das wird nicht sein Anspruch sein. Ich denke schon, dass er, wenn er den SV Meppen verlassen möchte, dass da eigentlich ein Schritt in die... Obwohl, nee, Lotte ist ja in die Regionalliga aufgestiegen tatsächlich. Trotzdem glaube ich nicht, dass er innerhalb Deutschland in der Regionalliga wechselt. Er wird wohl in die Niederlande gehen, in die zweite niederländische Liga. Für die erste wird es wohl nicht reichen, aber ja.
Nee, für die logischer erste wird's dicke nicht reichen, glaube ich. Also nicht von der Leistung her, aber von seiner, ja, von seinem Lebenslauf, würde ich sagen, da wird die erste noch nicht drin sein. Da finde ich, ja gut, die zweite, ich kenne die Qualität der zweiten Liga in den Niederlanden nicht, aber Ja, dass es da
Wird er mit Sicherheit eine gute
nach
Rolle
einem so
spielen, ja.
guten Jahr schon reicht, ist okay, wenn er einen guten Verein findet, sei es ihm gegönnt in dem Sinne. Hat ein super Jahr gespielt, hat auch gezeigt, was für ein guter Verteidiger er ist. Ja, wie gesagt, das Einzige, was halt so ein bisschen dagegen spricht oder was mich hat hoffen lassen, dass er auf jeden Fall noch bleibt. Oder was wir auch damit, erst ehrlich gesagt, womit ich auch eher noch gerechnet hätte, dass er deswegen noch bleibt, ist halt, dass er ja so lange raus war aus dem Fußball und sich dann vielleicht noch ein Jahr mehr zeigen müsste, was er wirklich kann.
Ja, vor allen Dingen ist
Aber
ja die
gut.
Regionalliga jetzt ja auch nicht so, hat ja auch nicht so eine Strahlkraft, gerade unsere Nordregionalliga nicht.
Richtig, richtig, richtig. Deswegen, ich meine, klar, er ist Holländer. Meppen ist nahe der niederländischen Liga, von daher ist der Sprung zumindest geografisch relativ kurz. Wahrscheinlich sind auch da, was Scouts angeht, sind wir wahrscheinlich die nächste Adresse, was so Talentepool für die vielleicht zweite Liga angeht. Von daher, ja, ist das naheliegend. Ja, wie gesagt, wenn er da einen Verein findet, schade für uns, aber ist ihm dann, wie gesagt, er hat sich in dem Jahr nicht zu Schulden kommen lassen, hat super Leistung gebracht, hat ja, wie man hört, auch kein Hehl daraus gemacht, dass er höherklassig spielen will. Und wenn er es dann nach einem Jahr schon schafft, ja, muss man das leider so akzeptieren, aus, wie
Und
gesagt,
wenn das,
aus Vereinssicht.
ja, wenn das nicht schaffen sollte, dann hat er sich ein bisschen verpokert, weil beim SV Meppen wird er auch nicht mehr anheuern können, behaupte ich mal, so wie wir aufgestellt sind in der Innenverteidigung. Aber naja, er wird sich da was bei gedacht haben und kann ihm nur alles Gute wünschen und viel, viel Erfolg.
Richtig,
Ja, dem
richtig.
Nächsten kann ich nicht viel Erfolg wünschen, also ihm persönlich natürlich schon, aber dem Verein, wo er jetzt spielt, nicht. Es geht um Yigit Karademir. 18 Einsätze in der Hinrunde, 1394 Minuten. Eine Vorlage und zwei gelbe Karten, dann insgesamt auf 35 Einsätze gekommen. 2924 Minuten, eine Vorlage, drei gelbe, also nur eine gelbe Karte mehr. Und das ist eine Statistik, die ich mir noch extra rausgeschrieben habe. Nach dem 10. Spieltag alle Spiele über 90 Minuten gemacht. Ist einfach auch so Mr. zuverlässig dann. Und Karademir war halt immer auch jemand, dessen Spielweise mir wirklich sehr, sehr gut, also auch wahrscheinlich mehreren sehr, sehr gut gefallen hat, ist halt so jemand, der wirklich schnell ist, Kilometer abreißt, vor zurückrennt, dann im defensiven Bereich. Also hat man ja gesehen, jetzt hier eine Vorlage gegeben, kein Tor. Offensiv natürlich jetzt nicht so präsent, aber ist ja auch nicht sein Job. Von daher wirklich absoluter, ja, wichtiger, wichtiger Spieler in der Defensive gewesen, absolut geiler Innenverteidiger. Einen oder anderen Fehler natürlich auch gemacht. Mit 19 Jahren sei es ihm aber gegönnt und verziehen. Und ich fand es aber doch interessant, auch gerade in der Rückrunde, als er mit Julius Pün zusammengespielt hat, dass die beiden sich dann doch ein bisschen angeschnauzt haben, so was dann auf dem Spielfeld auch so ein bisschen dazugehört, wenn man dann hinterher sich die wieder die Hand geben kann, wovon ich dann mal ausgehe, dass das dann halt nicht bösartig war, weil beide, würde ich auch sagen, davon profitiert haben durch diese, ja, ich sag mal, gut gemeinten Ratschläge für die Spielweise. Von daher, also wirklich, Karademir auch ein starker Pick gewesen, muss man wirklich sagen. Ernst Mindorf hat es ja in dem Mitgliederabend ja auch schon gesagt, dass man ihn beobachtet und muss man wirklich sagen, auch jemand, den man nicht auf dem Zettel gehabt hätte vor der Saison, hat man dann geholt und eigentlich von Tag 1 an eine absolut überragende Leistung gegeben und ja. Deswegen kann ich ihm persönlich nur alles Gute wünschen. Ich glaube, einem Karademir würde ich den Sprung in die Bundesliga wohl zutrauen. Ist jetzt schwer zu sagen mit 19 Jahren. Da gehört noch viel dazu, viele Entwicklungsschritte, die er gehen muss. Viel, viel Glück, was Verletzungen an oder Verletzungsfreiheit angeht. Und natürlich auch, ja, muss die Spielweise dann jetzt aktuell leider bei Osnabrück dann passen. Und ich glaube wirklich, dass er in der dritten Liga nächste Saison wirklich eine sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Und vielleicht sogar sowas wie Spieler der Saison. Könnte ich mir vorstellen, das wird natürlich kein Verteidiger, aber da für die Experten, die sehen das dann natürlich und ich glaube, so diesen Schritt kann er gehen und ihm persönlich wünsche ich das. Wenn der VfL Osnabrück dann nicht aufsteigt,
Ja,
ist mir auch
also
alles recht.
ich wollte gerade sagen, die Hoffnung bleibt, dass er eine gute Saison spielt, Osnabrück gerade nicht aufsteigt und er dann direkt weiterziehen kann.
Ja, genau.
Zutrauen
Ja,
ist
das.
ihm das auf jeden Fall. wo man bei einem Eichsler und beim Split immer noch sagen muss, ja, da muss viel passen, dass sie zum Stammspieler werden, dass die Spielzeit kriegen. Die Sorge muss man sich bei Karademir auf jeden Fall eigentlich nicht machen, weil er halt alles mitbringt, um ein erstklassiger Verteidiger zu werden. Er hat die Körperlichkeit, er hat das Spielverständnis, er hat die Technik, er hat auch das Gefühl,
er kann ja auch Sechser spielen.
Wann er rausgehen muss, genau.
Ich glaube nämlich auch, als wir ihn geholt haben, dass er dann eigentlich eher so Mittelfeld so eingeplant war und durch Verletzung sozusagen sich in die Innenverteidigerposition reingespielt hat. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, was da in der Pressemeldung und so alles drin stand. Aber ja, die Frage ist, kann er Viererkette spielen? Ich glaube ja, konnte er bei uns halt nicht zeigen, weil wir nie Viererkette gespielt haben. Ich glaube, er hat einmal auf Außen gespielt und das war halt eher, naja, ein Experiment, was nicht ganz so gut funktioniert hat, aber ich sag mal, im Zentrum eigentlich ein Spieler ist, der eigentlich alles spielen können müsste.
Ja, würde ich auf jeden Fall von ausgehen, ja. Also ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo Osnabrück zwei bessere Verteidiger
nicht
hat.
Ich also natürlich auch nicht, Fall. Aber ja, wird sich zeigen.
Und was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass er bei beiden Pokal-Elfmeterschießen jeweils den entscheidenden Elfer verwandelt hat. Also dass er auch die Kaltschnäuzigkeit hat, den im entscheidenden Moment das Ding dann halt reinzusetzen. Er ist nie einer von den ersten fünf gewesen, sondern das war immer in der Verlängerung, also beziehungsweise beim ersten war es nicht so der fünfte. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war er immer der entscheidende Elfmeterschütze und hatte halt auch die Kaltschnäuzigkeit bewiesen und weiß dann halt, ja gut, mit seiner Technik hat er es dann halt auch immer geschafft, den Ball genau da unterzubringen, wo es halt notwendig war. Also erstklassig oder sagen wir mal, mindestens zweitklassig sehe ich ihn auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt erstmal sagen, hab dann realisiert, dass man das
im Fußball
genau auch falsch verstehen kann. Und ja.
Also wenn es einer aus unserem aktuellen Kader mal zum Nationalspieler, aber es darf, ich glaube, einfach so hochjubeln darf man ihn einfach noch nicht.
Nee, Nationalspieler
das ist einfach ist zu früh.
Viel, aber ja.
Ja, ist ein bisschen früh auch. Also da muss wirklich viel passen. Er ist 19 Jahre alt. Die Entwicklung muss man nehmen und die muss er auch in Ruhe nehmen. Man darf man nicht zu große Schritte vorwagen. Ich glaube einfach, die dritte Liga jetzt ein Jahr ist gut.
Ja,
ich vielleicht ein, zwei Jahre zweite Liga und dann mal schauen, was geht.
Noch muss man ja auch erstmal sagen, gut, er hat jetzt ein Jahr in Anführungszeichen auch nur vierte Liga gespielt. Da muss man
sich, ja, ist auch ein Punkt.
Meine, der Fußball, gerade als Verteidiger in den höheren Ligen, ist natürlich auch nochmal ein anderer, wenn da andere Stürmer auf dich zukommen. Aber
ja, stimmt schon. Ja,
er hat genau. Bild, die Entwicklung. Er bringt auf jeden Fall alles mit, um da eine Rolle spielen zu können. Wie gut sie dann.
Ich glaube, was man noch kritisieren könnte, wenn man denn was möchte, ist, glaube ich, so ein bisschen so das Fußballerische, so ein bisschen, dass das so ist, die Technik, dass er daran noch ein bisschen feilen kann. Aber ich glaube, das sind Sachen, die kann man angehen.
Ja, Technik fand ich, hat man bei ihm jetzt immer eigentlich gut gesehen. Vielleicht ist das einfach so spielaufbaumäßig vielleicht das, was einfach mit der Zeit vielleicht nochmal kommt. Das wird man dann abwarten müssen, aber ja. Aber du hast recht, wenn du das so siehst, so vom Alter und vom Potenzial her sehe ich bei uns auch jetzt quasi zwei Spieler, denen ich zutraue, wirklich nicht nur eine, sondern mehr Ligen höher zu spielen.
Schauen wir mal.
Im zweiten, das wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, kommen wir später noch.
Ja, kommen wir jetzt mal zu Luca Prasse. Dem traue ich auch zu, mit uns auf jeden Fall nächste Saison dritte Liga zu spielen. Auch eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Ist auch noch so ein bisschen so ein Märchen in dieser Saison. 20 Einsätze in der Hinrunde, 1689 Minuten, ein Tor, vier Vorlagen und 36 Einsätze, 2926 Minuten, damit zwei mehr als Jiri Karademir. Ein Tor und acht Vorlagen. Also das mit den Toreschießen, das war, da war er immer sehr nah dran. Und immer ein bisschen Pech gehabt, würde ich sagen. Da ist es vielleicht nicht so wie bei Split, so ein bisschen die Übermütigkeit, sondern hat einfach so am letzten Quäntchen Glück auch so ein bisschen gefehlt. Also vielleicht auch ein bisschen Übermotiviertheit, aber naja. Trotzdem, auch eine Märchengeschichte in dem Sinne, auch erst 19 Jahre. In der A-Jugend halt immer Zehner oder offensives Mittelfeld gespielt, war auch eingeplant, durch Verletzung dann als rechter Schienenspieler sich etabliert und da nicht wegzudecken einfach. Sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Rückrunde ein Spiel verpasst, wegen Gelbsperre, glaube ich. Aber insgesamt absolut eine Position, auch immer die genannt wird. Was passiert denn, wenn Luca Prasse sich mal verletzt? Das ist ja Gott sei Dank nie passiert und wird nächste Saison hoffentlich auch nicht passieren. Aber das ist immer so die Angst, dass dann der Fels in der Brandung sozusagen, wenn der wegfällt, dann bricht auch unser Spiel zusammen. Und ist nicht ganz von Hand zu weisen tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, wer denn so sein Ersatzmann. Ich meine, er ist ja noch jung und fit und alles. Ich glaube halt schon, dass der halt die ganze Saison durchspielen kann und die ganze Saison durchperformen kann, richtig stark. Aber ja, so eine Verletzung kann halt immer mal kommen. Und da hat der SV Meppen-Fan immer so ein bisschen Angst. Deswegen ist immer so eine Kaderbaustelle. Wer ersetzt Finn Seidel? Wer ersetzt Luca Prasse, wenn es denn so sein sollte dann bei ihm? Weil Finn Seidel muss ersetzt werden, aber ich glaube, das kriegen wir intern hin. Luca Prasse, glaube ich halt auch, dass man das intern irgendwie hinkriegt. Aber da ist halt so die Möglichkeit, ja, wenn wir da noch jemanden kriegen, der für ihn mal spielen kann, wenn er mal ja sich verletzen sollte, wenn mal ein bisschen im Formtief ist, das wäre schon nicht so schlecht. Aber natürlich wäre es natürlich schöner, wenn er wie diese Saison einfach alle Spiele macht und alle Spiele sehr, sehr stark spielt. Und ja, bin ich mal gespannt, wie der nächste Entwicklungsschritt bei ihm aussehen wird.
Ja, er hat so ein bisschen die Entwicklung genommen, die man bei Eixler sich erhofft hatte und die ich bei Eixler ehrlich gesagt vor der Saison irgendwie eher hätte vorstellen können. Gerade auch, weil Luca ja auf einer, ich sag mal, nicht angestammten Position eingesetzt wird oder wurde. Ja, einfach kann man nur sagen, mega, mega Saison von ihm. Ja, da wenn man bedenkt, dass er halt wirklich erst 19 Jahre ist, dass er das erste Mal oder die erste Saison quasi bei den Männern spielt, ja, ist schon beeindruckend, mit welcher Konstanz er seine Seite beackert und dass er da eigentlich nie, er hat halt wirklich gefühlt jedes Spiel gemacht, und hat nicht einmal, ja doch, vielleicht mit Ausnahme des Spiels in Lübeck hat er auch nicht ein Spiel gehabt, wo er schlecht gespielt hat. Also würde ich jetzt so, also mir fällt zumindest, wie gesagt, Lübeck mit Abstrichen, aber da haben halt wirklich alle nicht die Standardleistung gezeigt. Ja, war das echt eine herausragende Saison, gerade für das Alter, gerade für die Position, die er neu lernen musste, quasi. Chapeau. Mhm.
Absolut. Eine kleine Kritik wahrscheinlich, die man noch sagen müsste, am Anfang der Saison noch ein bisschen gefremdet mit dieser Position, was ja halt logisch ist, also Defensivaufgaben waren da etwas schwieriger für ihn, aber auch da Entwicklung in der Saison genommen, dass er eigentlich defensiv trotz seiner, also es gibt mit Sicherheit bessere Spieler, die defensiv arbeiten, aber so einen kompletten Spieler wie Luca Prasse kann ich mir einfach nicht vorstellen auf der rechten Seite, das ist schon richtig stark.
Ja, ich meine, da kommt vielleicht auch noch dazu, dass wir ja meistens in der Regionalliga die waren, die offensiver arbeiten mussten. Aber trotzdem fand ich, hat er defensiv seine Sache so gut gemacht. Ich meine, wir waren ja dann ab und an auch mal ein bisschen konteranfälliger. Wie gesagt, das war gerade gegen Lübeck so, die uns ja wirklich ausgekontert haben viel. Hat ja seine Sache da auch immer wieder super gemacht. Also ja.
Wer seine Sache auch super gemacht hat, ist der nächste, Christopher Schöpp. 15 Einsätze, 1541 Minuten, 9 Tore und 5 Vorlagen. Und in der Saison dann auf 34 Einsätze gekommen, 2739 Minuten, 18 Tore und 9 Vorlagen. Ja. Also da war er Kopf-an-Kopf-Rennen mit Marek Janssen. Und auch das ein doch sehr schöner, doch sehr schöne Überraschung, dass diese Woche bekannt gegeben wurde, zusammen mit den Trainingszeiten, dass er dann bleiben darf. Also ich sag mal, das ist so auch intern sehr interessante Informationsweitergabe, dass man ein Bild mit ihm postet von mit den Trainingszeiten. Da wurde natürlich schon spekuliert. Dann hat man sein Gesicht sozusagen auch oder den neuen Merch mit seinem Gesicht beworben. Und erst dann hat man gesagt, ah, übrigens, Christopher Schepp bleibt doch tatsächlich bei uns. Also da hat man sich mit Bielefeld geeinigt oder er wahrscheinlich, der Vertrag wurde aufgelöst und hat jetzt bei uns unterschrieben. Auch sehr, sehr überragend. Eigentlich finde ich das immer witzig, wenn ein Verein dich ausleiht und du dann einfach 100% lieferst, dass der Verein sagt, ja, danke, das hast du gut gemacht, jetzt geh bitte. Aber gut, er fühlt sich hier wahrscheinlich auch sehr wohl und die Perspektive in Bielefeld wird wohl eine andere sein, warum auch immer, weil, wie gesagt, 18 Tore, 9 Vorlagen. Ja, gut.
Klingt
könnte natürlich besser.
Als wäre genau. Das genau das Bewerbungsschreiben für eine Liga Unterschied.
Ja, höher. Ja, genau.
Aber ja, ich meine, muss man nicht wirklich verstehen, warum Bielefeld, das ist ja dann auch in den sozialen Netzwerken, auch Bielefeld hat ihn ja auch verabschiedet. Und da war auch sehr, sehr viel Unverständnis zu lesen, warum man es nicht zumindest mal mit ihm probiert.
Wahrscheinlich musste er 20 Tore machen und das hat er nicht geschafft. Also ganz klar versagt.
Ja, kann natürlich.
20 Tore und 10 Vorlagen, das war Pflicht. Also das ist klar.
Ja, ist echt schwer nachzuvollziehen, was Bielefeld da für Ansprüche hatte. Aber gut, vielleicht haben die ihren Kader auch zusammen und da passt Schepp halt einfach nicht rein. Wie gesagt, warum auch immer. Ja. Aus Meppener Sicht kann man das nur begrüßen, weil er mit Marek einfach auch gut harmoniert. Ich finde ihn immer so, er ist so ein bisschen das fußballerische Paradoxon irgendwie. Der einfachste Bälle immer mal wieder verstolpert, den Ball nicht aufs Tor bringt, wenn man denkt, ja, das muss ja kein Tor sein, aber es dann trotzdem auf 18 Tore bringt und Tore macht, wo man denkt, Alter, was ist das denn für ein super Kicker, dass er den reingebracht hat, aber dann 5 Minuten später quasi das leere Tor nicht trifft. Er ist wirklich, wirklich ein Paradoxon irgendwie, aber ja, auch so jung wie er ist, wie gesagt, ist super, dass er bleibt mit Marek zusammen. Wie gesagt, die beiden harmonieren gut. Mich würde dabei nochmal interessieren, die beiden haben ja 8 und 9 Vorlagen, glaube ich. Wie viel davon gegenseitig waren? Wahrscheinlich der Großteil.
Die Hälfte, ja, glaube ich auch.
Und ja, einfach top. Wie gesagt, es kann sehr, sehr viel wert sein, so ein Sturmduo, was sie auch noch kennt, jetzt zusammenzuhalten.
Ich freue mich nicht nur weiter ihn mit Marek zu sehen, sondern ich freue mich auch, ihn zusammen mit Demay zu sehen, weil ich glaube halt schon, dass die beiden auch sehr, sehr gut funktionieren, weil Schepp war ja auch immer jemand, der sich mal ins Mittelfeld hat fallen lassen und da dann den Ball geholt hat und verteilt hat und so, und das sehe ich bei Demay ja ähnlich. Und ich schätze mal, dass das so ein gutes Dreiergespann dann auch sein könnte, wo gerade Demay und Schepp zusammen dann sich gut abwechseln, was Sturmpartnerschaft angeht, dass Janssen halt viele Spiele auf sich zieht, die beiden dann in Räume gehen. Ah, ich habe schon richtig Bock auf die neue Saison.
Geht mir ganz genauso. Ich habe auf dieses magische Dreieck habe ich auch richtig Bock. Also ich hoffe auch, dass die ihre Minuten zusammen kriegen werden, gehe ich auch ehrlich gesagt ganz stark davon aus und freue mich sehr darauf, gerade gegen tiefer stehende Teams könnte so ein variables Dreigestirn da vorne echt gut werden. Also ja.
Das Marek'sche Dreieck finde ich auch gut, ja. Freue mich schon drauf.
Sehr gut. Hoffentlich stimmt das dann.
Sondern du hast ja auch drei Oh, ja. Da mag ich doch mich drauf freuen. Na gut, nee, das war nichts. Aber ja, du hast eigentlich drei Spieler, die dir eigentlich zweistellige Tore garantieren und 15 plus Tore bei allen. Bin ich wirklich gespannt. Ja, da wird die Liga eigentlich kein Mittel gegen finden, sage ich jetzt einfach mal, um die den Druck gar nicht hochzuhalten.
Ja.
Gut, kommen wir zum letzten in dieser Kategorie, wichtige Stützen, und das ist Julius Pünd. In der Hinrunde ein Einsatz, 90 Minuten, ein Spiel zu null. Und in der Rückrunde 20 Einsätze, 1800 Minuten. Tja, wie viele Minuten davon jetzt über 90 Minuten war, wie viele Einsätze da über 90 Minuten waren, das ist schwer auszurechnen. 14 Spiele zu null und 13 Gegentore. Also, und einfach mal nur mit einer Rückrunde quasi. Den Rekord der zu Null Spiele geholt vor dem Torwart von Phoenix Lübeck, glaube ich.
Ja.
Ja, Julius Pünd, also eigentlich so der Garant dafür, dass diese Saison von aktuell sehr, sehr, also der Garant dafür, dass diese sehr, sehr positive Saison nicht zu einer sehr, sehr, enttäuschenden Saison geworden ist. Also die Spiele zu Null schon erwähnt im Landespokal, einfach ja, unmöglichste Dinger gehalten. Also ich sag mal, zwischen Platz 2 und DFB-Pokal-Teilnahme und Platz 8 und Final-Aus hat Julius Pünd sehr, sehr großen Anteil daran, würde ich mal so sagen. Natürlich auch andere, klar, wenn im Mittelfeld nicht so gut gespielt worden wäre, in der Defensive und im Sturm halt die Tore nicht gemacht wurden, klar, dann ist das so, aber trotzdem Julius Pünd schon so ein bisschen der X-Faktor
in der Rückrunde gewesen. Er war der quasi die Kohlen aus dem Feuer geholt hat, wenn es dann doch mal nicht so gut zusammengepasst hat. Einfach Wahnsinn, was der Junge für eine Rückrunde gespielt hat, für eine Saison gespielt hat, ist einfach krass. Und er war der, den ich eigentlich auch irgendwann nochmal höher sehen
Haben schon gedacht. Werde,
weil, also, was er da angedeutet hat, war ja nicht nur ein Andeuten, muss man ja sagen. Und ich wüsste auch nicht, warum das in der dritten Liga nicht genauso gut funktionieren sollte. Mega einfach. Also
ja. Wo er wirklich noch dran arbeiten muss, ist auch fußballerisch. Ist auf der Linie überragend, ist beim Rauslaufen auch schon gut. Nicht überragend, aber auch schon für sein Alter sehr, sehr gut. Aber ich sag mal, Ball zurückspielen, wenn er in Bedrängnis ist, da hat er Probleme. Abstöße, ein bisschen Probleme. Also da das Fußballerische, da ist noch Entwicklungspotenzial da, aber ich glaube halt auch, dass daran gearbeitet werden kann. Deswegen, da mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Und wie gesagt, bei den absoluten Basics, da ist er schon der Beste in der Liga. Und das auch mit 19 oder 20 ist er jetzt, glaube ich, und hat auch als erster in dieser Saison verlängert, quasi. Einen Zweijahresvertrag, glaube ich, sogar unterschrieben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Sehr gut.
Und ja, ich weiß auch nicht hundertprozentig, weil normalerweise kommuniziert der SV-Mappen das ja nicht mehr, deswegen bin ich da auch ein bisschen unsicher, aber ich habe das irgendwie so in Erinnerung, aber Angaben ohne Gewähr. Auf jeden Fall ist ja die Saison noch da und das ist wirklich wichtig und vielleicht auch ein Punkt gewesen, dass andere gesagt haben, ja komm, wenn wir immer zu Null spielen, dann ist das mit dem Aufstieg ja eigentlich easy, dann bleibe ich.
Ja, muss man aber einfach so sagen, ja, wenn das stimmt vielleicht. Wenn man ein kleines Haar in der Suppe finden will, dann ist das wahrscheinlich der Ball am Fuß, ja. Aber wie du schon sagst, solange die Basics passen, kann er sich da gerne noch ein bisschen die Zeit nehmen und sich da weiterentwickeln, wenn das heißt, dass er 2+ Jahre bei uns noch bleibt. Nehme ich das gerne.
Ja, genau. Gut, dann kommen wir, bevor wir zu unseren Spielern der Saison und Rückrunde kommen, kommen wir noch zu ein paar Spielern, die wir noch nicht erwähnt haben, weil sie ja schwer einzuschätzen waren in der Rückrunde, weil wenig Minuten gespielt. Und der erste ist Bennett Schmidt, der in der Hinrunde noch absoluter also Stammtorwart war, aber in der Rückrunde nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Von daher, ja, ich kann noch die Hinrundenzahlen vorlesen. Das ist 17 Einsätze, 1530 Minuten, 4 Spiele zu 0. In der Rückrunde halt nicht mehr zum Einsatz gekommen, aber wie man so hört, harmonieren Pünd und Benno ganz gut zusammen. Hat noch ein Spiel in der Oberliga gemacht, Benno, sei noch dazu gesagt. Aber die pushen sich im Training, so wie Erik das im Podcast mal sagte, mit vom Rasenschnack. Und daher genauso ein wichtiger Faktor für diese sehr gute Saison und auch ein wichtiger Anteil gewesen beim Landespokal. Das hat Adrian Alipo ja auch betont und auch im Elfmeterschießen, glaube ich, 2 gehalten bei Drochtersen. Und von daher auch eine wichtige Stütze, aber für die Rückrunde natürlich nicht zu bewerten.
Ja,
nicht
also wenn die beiden gut harmonieren, ich meine, du brauchst natürlich einen guten zweiten Torwart. Und ich meine, dass er ein guter Torwart ist, hat er auch gezeigt. Wie gesagt, haben wir ja in der Hinrunde öfter mal kritisiert, dass wir da mal rauslaufen. Klar, das ist leider so, aber ich sag mal, als Nummer 2 eigentlich schon fast ein großer Luxus, und so, den zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr beruhigend. Und gerade wenn er sich in seinen jungen Jahren auch mit der Rolle hinterpünnt, weil damit muss er wieder sich anfreunden müssen, wenn er das annimmt, super, und hoffentlich wird das belohnt.
Ja, eine sehr frühe Verlängerung war auch beim nächsten Spieler, der auch in der Rückrunde so ein bisschen wieder ranschnuppern durfte, und das war Tobias Missner. 7 Einsätze, 476 Minuten, 2 Vorlagen, oft und aktuell verletzt, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Das war in der Hinrunde. Und in der Rückrunde dann nur, insgesamt auf 3 Einsätze kommen, also 10 Einsätze, 528 Minuten, 2 Vorlagen und auch da lange verletzt. Also wirklich durch ein solches Jahr gegangen, der Junge. Aber eigentlich dann schade, dass er, ich glaube, im letzten Spiel gegen Ottensen war es auch, wo er fast noch ein Tor gemacht hätte, was an Innenpfosten gegangen ist. Da hat er dann von Anfang an das einzige Spiel, glaube ich, in der Rückrunde von Anfang an spielen können. Ja, wird wohl noch ein bisschen Aufbauarbeit leisten müssen, hat aber auch verlängert, möchte gerne hier bleiben, will sich jetzt zeigen, bin mal gespannt, ob in der Innenverteidigung oder auf der linken Seite. Beides kann er spielen. Am allerwichtigsten für ihn wäre natürlich, dass er verletzungsfrei bleibt. Dann ist er, glaube ich, aber auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns, gerade auch was Breite angeht. Also wenn er Innenverteidigung und linke Seite spielen kann, das wäre schon Gold wert.
Kann man nichts hinzufügen. Hoffentlich hält sein Körper.
Ja, ich glaube, spielerisch ist das auf jeden Fall ein Gewinn, dass er bleibt. Aber ja, wird er zeigen müssen. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass er geblieben ist. So, der nächste, ja, Joe Klöpper, in der Rückrunde auch nicht mehr zum Einsatz gekommen, aber immer im Kader. Ich habe übrigens jetzt auch so Spieler wie Tjaak Reinhardt, Luis Gravemann raus und auch Felix Borkowski und Daniel Benke rausgenommen, weil die sich ja, oder weil manche Tjaak länger verletzt war und jetzt auch wechselt, übrigens nach Lohne, nochmal erwähnt, auch wenn das wahrscheinlich schon jeder oder noch jeder weiß. Aber so Golli und Benke, die ja aktiv sich dafür entschieden haben, den Vorrang erstmal der Ausbildung zu geben und dann Fußball erst nur bei der zweiten zu spielen und nicht bei der ersten, was ich übrigens immer noch sehr, sehr gut finde, wenn du dich für deine Ausbildung und für deine berufliche Perspektive erstmal entscheidest, das gerade in jungen Jahren sollte auf jeden Fall auch
nicht vernachlässigt werden,
wichtig sein. Von daher, das ist das richtige Wort. Deswegen habe ich die rausgenommen, aber Joe Klöpper war immer im Kader, der war, Samstag im Kader der ersten, hat dann bei der zweiten 90 Minuten gespielt und so, also der war wirklich überall, das hatten wir im Podcast mit Oliver Holthaus und Joshua Hülsmann ja auch schon. Hat er gesagt, oder haben wir das danach gesagt? Ne, ich glaube, das war nach dem Spiel, glaube ich. Nach dem Spiel, nach dem Podcast, wo er sagte, Joe wird wahrscheinlich, wenn man alle Spiele, wo er im Kader zusammenspielt, wahrscheinlich die meisten Spiele gehabt haben beim Verein, beim SV Meppen. Und das stimmt auch. Also wirklich immer sozusagen bereit, eingewechselt zu werden, aber halt nur in der Hinrunde eingewechselt worden. 2 Einsätze, 58 Minuten. Und ja. aber trotzdem einer, der immer bei der ersten noch mittrainiert und bin mal gespannt, vielleicht kommt er ja auch zu seinem Einsatz. Aber eher ein wichtigerer Spieler für die zweite natürlich, weil da wird er die meisten Minuten wahrscheinlich wieder machen. Gut, dann der nächste, Niklas Wessels. In der Hinrunde einen Einsatz, 61 Minuten, dann aber auch in der Startelf gewesen. Das war gegen Dortmund und Assel gleich erstes Spiel, dann schwer verletzt mit einem Schienbeinbruch. In der Rückrunde auch länger verletzt, 11 Einsätze, 378 Minuten, viermal in der Startelf gewesen. Und aber auch lange verletzt, deswegen auch ohne Wertung, weil so richtig da eine Note konnte er dem Spiel nicht geben. Aber ich bin mal gespannt, auch wie es in der Rückrunde, in der neuen Saison aussieht, hat jetzt, wir haben ja nur das Spiel gegen Esche gesehen, was natürlich nicht zu bewerten ist so richtig, aber da war er halt mehr so der Offensive. Gegen Drochtersen-Assel war er ja als Rechtsverteidiger eingesetzt worden, auch so ein bisschen so ein Allzweck, so ein Schweizer Taschenmesser, was du quasi überall einsetzen kannst im Mittelfeld. Deswegen bin mal gespannt, wo er denn, aber eigentlich seine Position ist eher das offensive Mittelfeld. Da das schon sehr voll ist,
sage ich jetzt mal. Das ist eine ganz bittere Geschichte, dass er auf so einer ganz fremden Position spielt. Er ist 61 Minuten lang gegen Dortmund ja wirklich exzellent gemacht. Und überragend. Sich dann das Schienbein oder Wadenbein oder was auch immer irgendwas gebrochen hat.
Beides.
Und dann erstmal monatelang ausfällt. Das war echt so ein Downer nach dem Spiel oder so ein Wermutstropfen in dem Sieg. Ich drücke ihm die Daumen und glaube auch, dass er eine gute Rolle spielen kann. Dass er flexibel einsetzbar ist, hat er ja schon bewiesen. Bin mal gespannt, wo es ihn dann hin verschlägt auf dem Platz. Aber ich denke, seine Minuten wird er kriegen.
Genau. Ja, kommen wir zum Schluss noch zu Oliver Holthaus, der in der Hinrunde 3 Einsätze hatte und 7 Minuten und in der Rückrunde 11 Einsätze immerhin 39 Minuten gespielt hat und eine Vorlage, die Vorlage im Landespokal, auch eine sehr, sehr schöne Vorlage, die ich immer wieder gerne erwähne, wenn wir Podcast aufnehmen und das mal da zum Landespokal mal wiederkommt. Ja, auch jemand, der immer, wenn Not am Mann war, sozusagen im Kader stand, aber immer nur die letzten Minuten gekriegt hat und dann vorne reingeworfen wurde, wahrscheinlich auch quasi seines Körpers, ist ja körperlich vergleichbar mit Marek, also groß und ja, etwas breiter, aber bis auf diese eine Vorlage leider nie ein Tor machen können, auch wenn er mal sehr, sehr nah dran war in manchen Spielen, aber ja, auch einer, der in der zweiten sehr, 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 sehr wichtiger Faktor ist, da er im Mittelfeld und bei der ersten dann mit Sicherheit in der neuen Saison auch das eine oder andere Mal im Kader stehen wird und ja, dann eingewechselt werden könnte und naja, mal gucken, ob es dann für mehr reicht.
Ja, also er hat mir auf jeden Fall immer gut gefallen.
Gut, dann haben wir zum Schluss.
Hat ja immer so ein bisschen Gefühl, war ja immer mit seinem Körper, der dann offensiv Bälle annehmen sollte und hat das eigentlich auch gut gelöst. Ich würde ihm immer mal gönnen oder hätte ihm immer mal gegönnt, dass er vielleicht mal ein bisschen mehr Spielzeit auch nochmal kriegt, aber gut. Da habt ihr auch in eurer Podcast-Folge noch mit ihm drüber gesprochen.
Gut, kommen wir zum Schluss nur noch zu unseren Spielern der Rückrunde der Saison. Also Spieler der Rückrunde fällt es mir ehrlich gesagt nicht so schwer, den zu küren. Und da kann es eigentlich nur einer sein, das ist Julius Pünd. Gerade auch, weil er die meiste logischerweise Entwicklung genommen hat, weil er halt sich in der Wintervorbereitung so gut präsentiert hat, dass er die neue Nummer 1 wurde. Und ja, 14 Spiele zu 0, nur 13 Gegentore. Das ist schon in Ordnung.
Muss man so unterschreiben. Also es kann keinen anderen als Julius Pünd einfach geben, der so eine mega, mega Rückrunde gespielt hat. Ich meine, den Rekord für die 0-0-Spiele in der Hälfte der Zeit deutlich überflügeln, ist schon mal ein Wort und auch seine Leistung, abgesehen von den Zahlen, war einfach herausragend.
Ja. Ja, genau. meine, man kann natürlich auch, wenn man jetzt auch nur die Rückrunde betrachtet, auch jemand anders nehmen, logischerweise Marek Jansen, Christopher Schepp oder so, wenn man möchte, oder Karademi und so. Aber eigentlich führt kein Weg an Julius Bünd vorbei und so ist es halt. Ja, Spieler der Saison, wollen wir da so ein bisschen MVP und Unsung Hero dann noch mit reinnehmen?
Würde ich sagen. Können wir machen.
Ja, bei MVP würde ich auf Marek Jansen gehen. Auch die logische und die einfache Wahl und keine, wo man jetzt groß Erstaunen hervorruft, aber insgesamt wirklich nach kurzen Anfangsschwierigkeiten, aber eigentlich quasi unter Adrian Alipur sich super entwickelt und erst im Landespokal und dann in die Liga reingeschwappt, die Tore. Und absolut wichtiger Mann natürlich. Und mein MVP würde ich so jetzt mal sagen.
Kann man auf jeden Fall nehmen. Ich würde trotzdem, auch wenn er nur eine Halbserie gespielt hat und Spieler der Rückrunde war, ist Julius Pünd auch ein Kandidat für die gesamtjährige Auszeichnung. Also.
Ja, kann man auch mit argumentieren. Ich habe auch noch überlegt, ob man Luca Prasse oder Karademi vielleicht noch mit reinnimmt. Prasse halt so ein bisschen auch so der Überraschungsfaktor wegen seiner fremden Position. Und Karademi halt auch so ein bisschen aus dem Nichts, in Anführungsstrichen. Aber ich fand Jansen und klar,
Pünkt. Ja, die beiden, würde ich auch sagen, die vier waren auf jeden Fall, die sieht man ja auch an den Spielminuten, so ein bisschen die herausragenden. Beziehungsweise Julius natürlich nur halb, aber trotzdem.
Ja, da ist Spielminuten immer schwierig bei Torhütern, weil da ist es ja immer klar, dass die dann die Spiele halt einfach komplett spielen.
Ja, bei Luca muss man auch schon wirklich sagen, das ist so, wenn man noch den Überraschungsfaktor mit reinnehmen würde oder einkalkulieren würde, dass es ja nicht seine angestammte Position ist, das ist ja bei Marek und Julius in dem Sinne nicht der Fall. Die spielen ja genau da, wo sie, ich sage jetzt mal, ausgebildet wurden.
Genau.
Das kommt vielleicht bei ihm noch ein bisschen erschwerend oder hinzu, oder was man ihm nochmal hoch anrechnen muss. Aber ja, Erwähnung finden sollten die beiden auf jeden Fall. Oder gerade Luca, würde ich sagen. Aber
Honorable Mentions. Honorable Mentions. dann kommen wir zu Unsung Hero. Willst du anfangen? Ich habe jemanden, aber
Ich kann gerne anfangen. Für mich wäre das einer, den wir zwar jetzt auch schon ein bisschen besungen haben, der auch bei ihm auch ein bisschen der Überraschungsfaktor mit, aber nicht wegen der Position, sondern wegen seines Lebenslaufs. Das ist Sander van Looy. Finde ich eine so gute Saison gespielt, dass wie gesagt, gerade mit dem Hintergrund, dass er wirklich jahrelang nicht gespielt hat oder nicht spielen konnte, finde ich das schon sehr, sehr besonders und auch erwähnenswert, wie gut er gerade in der Rückrunde quasi mitgeholfen hat, dass der Laden hinten zusammenhält. Und deswegen wär er mein Unsung Hero. Bisschen schade auch, dass er sich halt zu höherem Berufen fühlt. Schade, aber kann und muss man halt so akzeptieren. Aber ja, wie gesagt, gerade wenn man das berücksichtigt, wie wenig Spielpraxis er die letzten Jahre hatte, finde ich, hat er sich da nach kurzen Anfangsschwierigkeiten, als ja Bruno eher gesetzt war, als er dann die Spielpraxis wieder hatte, hat man schon gesehen, was für ein guter Verteidiger er ist. Und ja, finde, das würde ich in dem Sinne jetzt hier würdigen, indem er mein Unsung Hero ist.
Ja, okay. Ja, ich tue mich da schwer, weil er
Ja.
halt uns verlässt. Also da sei nochmal mahnendes Wort an alle, wer den SV Meppen verlässt, der hat keine Chance, bei mir zumindest in einer Kategorie dann in Spieler der Saison zu werden. Also das sind ja auch Sachen, auf die gucken dann andere Vereine, die hören so unseren Podcast. Und wenn ihr da nicht auftaucht, dann wird es eigentlich schwierig, dann höher sich zu empfehlen. Von daher immer beim
Ja, ich
SV
muss
Meppen
tatsächlich
bleiben.
sagen, ich habe die Kategorie
Nee, kleiner
auch
Spaß.
quasi mir schon überlegt, schon vor etwas längerer Zeit, sage ich jetzt mal. Ich habe auch kurz überlegt, als ich dann gehört habe, dass er auf jeden Fall nicht bleibt, ob das einen Einfluss haben könnte, aber nee, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil seine Leistung ja doch
Ja,
gut war für das Jahr.
darum ist ja auch richtig, ist ja auch richtig. War ein Scherz von mir. Ich glaube, wird nicht ausschließen, dass ich da auch mal den einen oder anderen in Zukunft vielleicht auch mal reinsetze. Aber ich habe Van Looy nicht in Betracht gezogen, auf jeden Fall. Ich habe zwischen zweien geschwankt. Ich werde auf jeden Fall beide nennen. Von daher der erste und da bin ich auch der Meinung, dass der nächste Saison eine absolut wichtige Rolle spielen wird, und das ist Tim Möller. Ich glaube wirklich, dass er nächste Saison sozusagen der Führungsspieler noch weiter sich als Führungsspieler noch weiterentwickelt, als diese Saison schon war. Er war ja Kapitän bei Lippstadt und hat auch bei uns ab und zu mal den Kapitän spielen müssen, wenn Willi rausgegangen ist und Fedel noch verletzt war. Ich glaube, er war dritte Wahl, was Kapitän angeht. Und hat die Saison schon einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht, trotz nach kleinem Tief. Und ich glaube, dass ihn das auch vorangebracht hat. Und warum er Unsung Hero ist, habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass er halt so ein bisschen der defensive Stabilisator ist, der aber nicht so richtig ins große Gedächtnis der Zuschauer dann sich reinspielen kann. Von daher genau das ist er eigentlich, und ja, auch trotzdem mit seinen Toren und Vorlagen sich so gut entwickelt hat. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass er noch Vertrag hat nächste Saison, und bin eigentlich sicher, dass er einer ist, der die meisten Minuten nächste Saison spielen
Sehr,
wird,
sehr gute
wenn er
Wahl.
fit bleibt.
Qua Position ist er ja so ein bisschen der ja, traditionell am wenigst besungenste Spieler, beziehungsweise die Position
Ja.
ist ja die am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt, traditionell irgendwie, wenn du nicht gerade irgendwie Toni Kroos heißt oder so. Von daher, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass er im defensiven oder im zentralen Mittelfeld wirklich eine ganz, ganz starke Rolle spielen wird, das stimmt.
Ich glaube, dann wird er auch nicht mehr Unsung Hero sein. Da wird er öfter mal auf jeden Fall ein besungener Held werden. Und der zweite, den ich habe, war Luis Spreckelmeier. Ich hatte eigentlich gedacht, dass du ihn nimmst, weil du dich vorhin so vornehm zurückgehalten hast bei der Bewertung. Hatte ich gedacht, alles klar, den Unsung Hero, den hat er ja schon vergeben an ihn. Deswegen wollte er ihn da nicht besingen. Aber ich glaube halt so, er ist quasi wirklich derjenige, der so ein bisschen im Schatten von Van Looy und Karademir war, aber zu Unrecht so ein bisschen, weil er eigentlich immer so der Fels in der Brandung war. Und ja, von daher würde ich ihn, und bin auch gespannt, oder nicht nur gespannt, bin eigentlich sicher, dass er jetzt so den Abwehrchef spätestens jetzt übernimmt. Ich würde sagen, letzte Saison hat er es auch schon gemacht, aber das ist immer schwer einzuschätzen. Aber ich glaube halt schon, dass er so mit Fedel zusammen so die Innenverteidigung wirklich, wirklich sehr, sehr gut auch jetzt wieder zusammenhalten wird.
Ja,
Von daher, ja, sind die Abgänge schmerzhaft, aber ich glaube, wir schaffen es, die Lücken
ich hoffe da auf jeden
adäquat zu
Fall,
schließen.
dass du recht hast, dass er der, ja, dass er der Mann ist, der die zentrale Abwehrposition jetzt übernimmt oder vielleicht auch letzte Saison schon hatte. Kann gut sein für mich. Ja. Ist auf jeden Fall ein witziges Zeichen, oder auch bezeichnet irgendwie, dass wir so eine massiv gute Offensive haben, wie gesagt, mit Jansen und mit Schepp, und dass bei uns drei von vier Spielern ja, defensive Jungs sind, die auf den Hero-Positionen sind. Ist schon cool.
Ja. Ich würde gerne mal wissen, schade, ich wollte gerade mal nachschauen, ob wir vielleicht auch eine richtig gute, also ob wir die beste Abwehr oder sowas haben, aber durch das neue Kicker-Update ist das nicht mehr zu sehen. Zumindest auf dem Handy nicht. Und da ist es jetzt schwer nachzuschauen jetzt, deswegen lasse ich es auch einfach. Ja, na gut, ich meine, Marek habe ich ja auch als MVP dann genommen. Ich meine, wir haben gute Offensive und eine gute Defensive. Und ja, da ist halt, fällt es immer ein bisschen, dass das Mittelfeld fällt dann immer so ein bisschen raus. Aber ich finde ja, mit Timmy haben wir da den richtigen eigentlich genommen. Willi ist dafür zu sehr immer im Fokus, dass man ihn nimmt. Genauso wie, ja, Wensing wird, ich glaube, da wird nächste Saison auf jeden Fall auch noch potenziell da sein, dass der sich weiterentwickelt. Finn Seidel war lange verletzt und so.
Wollte ich gerade sagen, da hat man
von daher, ja, und man kann halt auch nicht alle erwähnen.
Genau, dafür haben wir im offensiven Mittelfeld auch wirklich zu wenig Konstanz, was Verletzungsfreiheit betrifft, gehabt. Wie du schon sagst, Seidel lange verletzt. Da mussten wir zu viel durchwechseln, als dass da wirklich die Konstanz eingekehrt ist. Ja.
Ja, genau. Gut, dann haben wir die Rückrunde auch
besprochen. Spieler der Saison und Rückrunde genannt. Tatsächlich hätte ich noch einen MVP in dem Sinne oder Man of the Season, den ich noch auf jeden Fall nochmal erwähnen wollte, und das ist David Vrsaljic, der wirklich eine herausragende Leistung jetzt auf seiner neuen Position gezeigt hat, indem er wirklich so starke Neuverpflichtungen oder Vertragsverlängerungen aus dem Hut gezaubert hat. Also mit Janssen zu verlängern, mit Pünd, mit Shep zu verpflichten, Demai zu holen, das ist schon, finde ich, eine starke Leistung und ja, würde ich auch noch gerne einmal als eine Art MVP nochmal betonen oder hervorheben.
Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall komplett richtig. Ja, ist ja, ja genauso eine fremde Position
ganz genau,
für ihn.
Ganz genau. Ich hatte kurz überlegt, ob du diesen, ihr habt ja sonst immer den Moment of the Match, oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie das genannt war, den Moment des Spiels. Genau, da hatte ich einmal kurz überlegt, ob das vielleicht der Tag für mich gewesen wäre, als Janssen quasi verlängert hat, auch als Zeichen an die Mannschaft oder halt auch rein als einfach nur als Verlängerung in dem Sinne. Also einmal dafür, dass er bleibt.
Ach so, ja.
Vielleicht auch als Zeichen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Shep nicht geblieben wäre, wenn Janssen nicht verlängert hätte. Von daher ist das,
ja, wie gesagt, ist ein Punkt, ja.
Die Tatsache, dass wir halt nächstes Jahr noch Marek haben, als auch als Zeichen an die Mannschaft, dass wir wirklich Bock haben, nächstes Jahr Meister zu werden. Und das ist.
Muss einfach auch das klare Ziel sein. Da ist mir auch egal, wie der SV Meppen nach außen tritt. So, wir werden. Das Ziel muss sein, sich zu verbessern als letzte Saison.
Richtig.
Und das und kann da, ja Platz 1 sein.
Hat man halt auch,
und Relegation
hat man
und Aufstieg.
Auch quasi spätestens mit der Verlängerung von Marek oder allerspätestens mit der Verpflichtung von Chef hat man eigentlich auch gesagt, das ist es. Also da ist, das muss man jetzt eigentlich nicht mehr in Worte fassen,
Ding.
Dass
das,
man
das Ding.
Will,
das ist das Ziel.
Das hat man durch die Taten hat man das schon klar gemacht. Und wie gesagt, alleine dafür, dass man das so offen kommuniziert oder so offen zeigt, nicht kommuniziert, aber so offen zeigt, finde ich, kann man.
Ja, man hat es ja auch kommuniziert. Ja, man hat es ja auch gesagt, ein Zeichen an die Liga und so weiter. Das hat man bei Chef gesagt. Also man hat es kommuniziert. Und man hat bei dem Janssen-Video hat man ja auch gesagt, wir wollen zurück in Liga 3, irgendwie nee, sowas.
Man hat, glaube ich, gesagt,
das Ziel ist Aufstieg.
Und was könnte noch schöner sein als Zweiter und Landespokalsieger oder irgendwie sowas. Und da hat man ja auch schon quasi durch die Blume gesagt, was kann schöner sein als Zweiter. Ja. Ja Gott, da ist nur eins, was schöner sein kann, ne? Und ja,
Ja, Aufstieg und DFB-Pokalsieg, das ist eigentlich klar.
Ja, ja, ich glaube, wenn man die DFB erholt, würde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Alles gut.
Ja, David, aber um nochmal auf David Sorge zurückzukommen, genau, eigentlich, ich glaube, C- und B-Jugendtrainer dann im NLZ gewesen und ja, gute Kontakte so in alle Regionen der Bundesrepublik, also er hat ja bei Dortmund, Bayern gespielt, Dresden und noch ein paar Vereine, die ich jetzt gerade nicht weiß, aber das sind so die mir gerade so präsent waren und dann ja auch noch so ein, wie heißt das nochmal, Praktikum, anderes Wort für Praktikum, ja auch bei Manchester United gemacht. Hoffentlich sich da jetzt nicht unbedingt so Trainer-Sachen
war ja abgeguckt
bei Ten Hag. Aber trotzdem
auch. Das war mit Ten Hag.
Nee, das war mit Ten Hag. Also Ten Hag, er hat auf jeden Fall Foto mit Ten Hag auf jeden Fall gemacht und so. Deswegen also coole Kontakte und coole Erfahrungen mit Sicherheit und ja. Er macht einen absolut guten Job. Von daher ist das richtig und gut, dass du das erwähnt hast und ja, auch eine gute Unterstützung für den Sportvorstand, der ja letztes Jahr immer in der Kritik war. Zeigt sich dann aber auch, wenn man sich Hilfe holt, dann kommen keine ja, Vorstandsausrufe meine, mehr, komischerweise, wenn man, einsieht, wenn man gute man Arbeit
Hilfe
leistet.
Braucht und sich die Hilfe dann auch holt, zeigt das ja auch, dass man durchaus lernfähig ist und ja, das ist auch nicht unwichtig. Ja,
genau. Absolut. Ja, ich würde sagen, dann haben wir wirklich alles besprochen, was besprochen werden müsste. Eigentlich nicht. Wahrscheinlich könnte man noch genauso lange weiterreden und über allen möglichen Kram sprechen. Aber ich hoffe, dass doch viele Leute bis hierhin durchgehalten haben. Weil fast 3 Stunden ist, glaube ich, auch neuer Rekord. Aber naja, ist halt auch so eine Rückrunde, ist ja auch tatsächlich viel Stoff und auch mit Tobi haben wir, glaube ich, auch immer so relativ häufig in diese Region vorgestoßen. Deswegen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat alles wunderbar funktioniert mit dem Zusammenschneiden.
Ja, ich hoffe
aber
sehr.
Wenn ihr das hört, dann hat es das auf jeden Fall. Von daher, ja, fast 3 Stunden aufnehmen für die Katze wäre natürlich ziemlich blöd gewesen. Aber gut, hoffen wir einfach mal.
Gemacht zu haben, aber es würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn da auch alle anderen noch vielleicht ihre Freude dran haben könnten. Ja, und ich übernehme jetzt noch Tobis Part.
Genau.
Wer bis jetzt zugehört hat, dem hat es ja offensichtlich nicht ganz schlecht gefallen, hoffentlich. Und vielleicht kann man dann auch jetzt als Saisonabschluss vielleicht nochmal den PayPal-Link, der unter der Folge verlinkt sein wird, nochmal benutzen, um nochmal, wie gesagt, als Saisonabschluss euch ein Dankeschön zu hinterlassen.
Ja, das wäre natürlich mega cool. Würden wir auf jeden Fall mega, mega nett finden, auf jeden Fall. Sonst wie ihr auch unterstützen könnt ohne Geld, wenn das Geld gerade knapp ist, dann auch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple würde gehen oder bei Android. Ich weiß nur nicht genau, wie das da
einfach
funktioniert.
Weiter,
oder halt einfach genau, weiter erzählen, dass es diesen Podcast leiten. Gibt. Genau, genau.
Kommentare
und weiter
schreiben.
Zuhören sonst auch. Genau. Ja, aber Spotify geht auch 5-Sterne-Wertungen und ich glaube, da kann man irgendwie auch kommentieren, wie das funktioniert. Weiß ich allerdings nicht, wenn ihr das mal gemacht habt. Ich habe nicht drauf reagiert, tut es mir sehr leid, weil dann weiß ich es einfach nicht. Aber sonst Facebook, Instagram, Twitter und so, alles Mastodon, Blue Sky. Wir sind fast überall. YouTube tatsächlich, da habe ich jetzt ein paar Folgen gelöscht übrigens, wer sich wundert oder auch nicht. Aber da lade ich jetzt nur noch Folgen hoch, die Schnackfolgen sozusagen mit.
Weil genau, sich ja,
für die Ewigkeit
sich ja
sind. Und ich hoffe, das reicht dann. Das ist ja eigentlich auch. Na, du hast Bock, auch auf YouTube voll verewigt zu werden. Na gut, dann mach ich das natürlich.
Ja, zumindest ist dann Folgendauer wird dann auf jeden Fall jetzt ordentlich in die Höhe geschraubt werden.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich danke dir, Lutz, auf jeden Fall, dass du diesen Quatsch hier mitgemacht hast und so lange durchgehalten hast. Und es ist jetzt auch langsam Zeit, ins Bett zu gehen. Bin ich ja doch ganz froh, dass es bei dir da ein bisschen früher geklappt hat
mit dem
Aufnehmen, also uhrzeittechnisch. Oh, stimmt. Ja, gut, dann danke ich euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Lutz, fürs Mitmachen und ja, wir hören uns dann wieder vielleicht, wenn ja die Testspiele vollendet sind. Vielleicht gibt es dazwischen ja auch noch irgendwie was, was geht,
Ja, ich denke
aber
mal,
da
es
ist noch
wird
nichts in
bestimmt noch eine
Planung. Aber schauen wir mal. Gut.
Saison-Einführungsfolge geben, kurz vor dem ersten Spiel.
Ja, mit Sicherheit, genau. Ja, die wird dann 6 Stunden gehen. Aber nee, stimmt, das machen wir auch so ein bisschen auf die Neuzugänge und so schauen. Aber gut, das sind Themen für Behind the Scenes. Ich sage danke, Lutz, und ich sage tschüss, und ich
Tschüss.
sage ja, tschüss.